So, lang ist her, mache ich wieder einen von den Abschweifzügen und ich habe einen Autoblogger eingeladen, der Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo Clemens, danke für die Einladung.
Sebastian Bauer betreibt eine Autoseite, in der er über Autos schreibt, fährt selber auch viel zu schnell und ich habe ihn eingeladen, weil ich habe mich mit dem Thema Autoblogger beschäftigt. Weil sie für mich so abbilden, wie kleine Verlage und kleine Publikationen früher halt gewachsen sind und ich die Entwicklung halt jetzt nochmal neu sehe. Und ich habe mich hauptsächlich negativ damit beschäftigt und deshalb ist jetzt der Sebastian da, um einen
Mal als Exempel.
positiven Glanzpunkt hier zu setzen. Also zumindest ist das meine hohe Erwartung an ihn. Erzähl doch mal, wie dein Alltag aussieht.
Ja, erstmal viel zu schnell stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin seit 2 Jahren blitzfotofrei. Glaubt
Seit
man
2 Jahren
nicht, aber
blitzfotofrei, na gut.
ja.
Seit die Lotus Elise in der Werkstatt ist.
Nee, so lange ist sie noch nicht in der Werkstatt. Und ich habe auch seit, also ich habe auch überhaupt bisher noch nicht einen einzigen Punkt oder so. Ja, hört, hört.
Echt jetzt?
Echt jetzt?
Okay,
Kein,
jetzt
nie,
bin ich.
niemals, niemals einen Punkt oder irgendwas gehabt.
Leicht beeindruckt. Ja.
Ich auch. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer mache. Nee, aber ich fahre, ja, das ist, man, du fährst ja Motorrad, also du kennst das ja. Den Spaß hat man halt eher so auf den Landstraßen, in den Kurven.
Das
Da.
stimmt, wobei ich habe jetzt wieder Post aus der Schweiz ausgerechnet bekommen, wo ich irgendwie so 5 km/h zu schnell oder so
Okay,
oder
naja,
7
das.
oder so. Also es war 80 und auf dem Tacho stand knapp 90 und so, das passiert mir halt tatsächlich schon mal.
Ja, ich hatte letztes Jahr mit der österreichischen Polizei mal einen kurzen Zusammenstoß.
Ja,
Die.
bevor ich jetzt,
Ja.
ich krieg gleich Schaum vorm Mund, wenn ich österreichische Polizei höre. Jetzt erzähl lieber, wie du deinen
Genau,
Tag
ja, wie
verbringst.
sieht mein Alltag aus, Arbeitsalltag aus? Genau, also ich bin ja im normalen Leben sozusagen ITler. Das heißt, ich mache das ja nicht hauptberuflich, irgendwie über Autos zu schreiben oder so zu tun, als wüsste ich was von Autos. Sondern ja, normalerweise sieht das eben so aus, ich arbeite bei einem Dienstleister. Das heißt, ich gehe halt morgens aus dem Bett und bin entweder bei mir in der Firma im Büro oder ich bin bei mir zu Hause im Homeoffice oder ich bin eben beim Kunden vor Ort und mache für die dann gewisse Arbeiten. Also hat viel mit Projektgeschäft und so ein Kram zu tun und Software und sowas. Ja, und dann abends versuche ich mir dann halt dann immer noch mal ein paar Stunden Zeit zu nehmen, wo ich dann eben über Autos schreibe, ein bisschen Themen abarbeiten, also
Ein paar
so,
Stunden.
ja,
Entschuldigung, ich fresse hier voll ins Mikrofon.
soweit halt möglich ist, ein paar Stunden genau richtig. Also das ist auch nicht jeden Abend, muss ich auch dazu sagen, geht auch nicht immer jeden Abend. Aber wenn ich das dann abends mache, dann sind das halt schon mal ein paar Stunden, die ich dann auch manchmal dann noch bis 1, 2 Uhr irgendwie dann vorm Rechner sitze, um halt Fotos zu bearbeiten oder dann jetzt seit neuestem versuche ich mich auch noch ein bisschen irgendwie mit an Video und so zu verkünsteln, da ein bisschen was schneiden und halt die Texte schreiben und das dauert halt dann. Ja. Und das.
Ich möchte dazu sagen, weil viele, also nicht viele, aber gelegentlich fragen mich immer Leute irgendwie, was ich da mache mit meiner Website und wie viele Milliarden Slotty ich damit verdiene. Das ist bei mir tatsächlich genauso. Also ich mache halt tagsüber so mein Geschäft, die Sachen, die ich verkaufe, die Texte und mir halt bestellt, also das ist halt was wichtig ist. Und dann auch, das auch meistens abends dann. Dass ich halt Texte mache, die ich halt für mich mache, wo ich halt sage, das ist jetzt was ich entweder nicht verkaufen kann oder nicht verkaufen möchte auch. Und das mache ich jetzt nur für mich. Also das ist bei mir quasi dieselbe Situation von meiner Website auch. Und das ist dann halt auch, so wie bei dir wahrscheinlich auch, wenn ich halt jetzt unterwegs bin, bezahlt irgendwie, dann oder halt gerade viel zu tun ist, dann passiert halt auch nichts.
Ja, das genau. Also bei mir ist halt, ja, unterwegs bin ich auch hier und da eben auf irgendwie auf den Fahrveranstaltungen eingeladen. Da bezahlt mich halt niemand für, weil ich niemanden habe, den ich die Texte jetzt direkt verkaufen könnte. Ich bin halt mein eigener Publisher sozusagen dann. Ja, und dann kommt das halt dann auch noch irgendwie mit dazu. Das heißt dann halt Urlaub nehmen, Fahrveranstaltungen besuchen, Autos fahren, Fotos machen, nach Hause kommen, irgendwann
Also
Zeit finden und.
für dich ist es dann tatsächlich besser, wenn die ja am Wochenende so sind dann.
Definitiv für mich, ja. Also ich habe
Die meisten hassen es ja, wenn es am Wochenende ist, weil dann
das ja, natürlich. Dann ist am Wochenende. Also, es ist ja auch nachvollziehbar für die, die das hauptberuflich machen, dass sie das dann eher hassen, wenn sie dann auch noch das Wochenende opfern müssen. Für mich ist es halt ganz, ganz angenehm, weil ich mir dann keinen Urlaub investieren muss. Ich habe jetzt dieses Jahr, ich würde sagen, fast meinen gesamten Jahresurlaub darauf investiert, auf Wirklich? Fahrveranstaltungen zu gehen. Ja. Okay. Es ist ungefähr eine Woche ist noch bei rumgekommen, die ich privat mit meiner Freundin Urlaub genommen habe.
Okay. Was sagt deine Freundin dazu, wenn du so viele Fahrveranstaltungen Urlaub verpulverst?
Zum Glück habe ich da von ihr ein bisschen die Rückendeckung auch, weil sie, also sie hat auf, klar, sie hat auf der einen Seite auch Spaß dran, irgendwie, wenn wir dann halt auch mal einen netten Testwagen irgendwie fahren können, aber auf der anderen Seite sagt sie halt auch, dass sie dann mich da irgendwie unterstützt, weil mir macht das halt Spaß, das ist für mich ein großes Hobby. Und das macht sie halt dann, also das trägt sie dann halt ganz gerne mit. Ja, das ist jetzt für mich aber auch dieses Jahr einfach mal so ein bisschen ein Ausnahmejahr gewesen, weil ich dann mal auch gucken wollte, was geht denn so theoretisch, wenn ich irgendwie auf ja wirklich dafür viel Urlaub nehmen würde, um einfach mal abzutasten, was ist denn so und wie viel kann da für mich momentan so anfallen und wie will ich das im nächsten Jahr machen. Und ja, da muss ich mir jetzt, oder da stehe ich jetzt momentan dann so ein bisschen vor der Frage, um dann zu überlegen, wie mache ich da jetzt dann weiter. Mhm. Weil es ist halt auch vom Zeitaufwand, ist es halt eben viel neben dem Job. Man muss, die wenigsten Jobs sind irgendwie reine 40-Stunden-Jobs. Meistens ist es halt doch ein bisschen mehr, egal in welchem, egal in welcher Branche man da halt jetzt unterwegs ist.
Ja, vor allem halt auch mit Hin- und Herfahrerei.
Genau, ja. Also wobei, da habe ich das große Glück, die ist bei mir auch Reisezeit ist Arbeitszeit.
Okay.
Das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt hier jetzt momentan zum jetzigen Kunden nach Stuttgart fahre, sind die 3-4 Stunden Anreise, die sind halt eben auch Arbeitszeit. Hm. Das ist schon mal ganz okay, aber unterm Strich kommt halt eben trotzdem einiges zusammen. Dann Projektgeschäft, dann kommt halt immer, dafür holen sich ja große Firmen Dienstleister ins Boot, damit sie jemanden haben, auf den sie einprügeln können. Dementsprechend ist man halt als Dienstleister eher mal derjenige, der es dann irgendwie ausbaden muss oder der dann halt dann doch nochmal ein paar Stunden mehr macht als die Mitarbeiter, die dann halt um Punkt 17 Uhr ins Schiff fallen lassen. Ja, ja. Und das dann irgendwie dann noch zeitlich auch mit dem Bloggen zu vereinbaren, ist halt auch manchmal irgendwie ein bisschen tricky.
Und, das ist hier, also für mich ist der Punkt recht interessant. Wenn du jetzt halt zum Beispiel sagst, so Testwagen, dann ist das halt bei Autos oft so irgendwie, dass du dich zum Beispiel um eine Transportrichtung ja kümmern musst. Mhm. Das heißt, es gibt diesen Aufwand. Und dann bei einer Präsentation ist es halt so, dass du hast eine Location, wo du schöne Fotos machen kannst. Dann ist meistens ein Fotograf dabei vom Hersteller. Und du kannst halt alles so kompakt durchproduzieren und dafür hängst du halt dann 2 Tage an Flughäfen rum. Ja. Also vielleicht kurz für Leute, die es nicht kennen, und kurz erklären, wie eine Präsentation funktioniert, weil ich arbeite ja auch so für die Presse, auch für die andere Seite. Ich bin ja so ein Überläufer hin und her, wer gerade besser zahlt. Das heißt, ich organisiere auch manchmal so Veranstaltungen in Agenturen mit. Wenn ein Fahrzeug präsentiert wird, dann guckt man natürlich, dass die Arbeit stimmt, dass die Leute halt Fotos haben, es sind Fotografen da und dass die Fahrzeuge da sind, dass die Leute ein bisschen fahren können, und dann generell macht man es außenrum auch nett und dann versucht man, möglichst viele Leute durchzuschleusen, weil man einmal die große Veranstaltung hat und dann wird wirklich in möglichst hoher Taktung die durchgeschleust. Und was ich festgestellt habe bei Autos im Gegensatz zu Motorrädern ist, dass bei Motorrädern ist es immer noch so, dass es teilweise 2 Fahrtage gibt und dass du zum Beispiel, du kriegst halt eine Einweisung auf die Rennstrecke, fährt der Rennfahrer vorne her 2 Runden und dann gib ihm. Mhm. Und bei Autos ist das wesentlich stärker bemuttert. Also massiv, ja. Und zwar wahrscheinlich hauptsächlich, weil Autos halt teurer sind, einfach, behaupte ich jetzt. Also, dass das der Grund ist. Und der Effekt von diesen Präsentationen ist halt, also Leute, die viele Präsentationen machen, dann nervt es halt einfach, weil du den ganzen Tag am Flughafen rumhängst. Also wenn du jetzt einen Tag da bist, kennst du ja,
ja.
Du hast einen vollen Tag da, hast einen Anreisetag und einen Abreisetag. Und das heißt, du verbringst halt von 3 Tagen 2 auf diesem Flughafen. Und dann gucken die Leute halt, die das viel machen, dass sie halt möglichst viel in dieser Zeit so tippen in der Lounge oder am Sitz im Flugzeug. Und Leute, die es viel machen, die finden es auch nicht mehr toll. Aber was du halt viel hast, ist Leute, die es wenig machen, dass du jederzeit Leute schicken kannst, habe ich festgestellt, auf eine Präsentation, wenn es für die was Besonderes ist. Mhm. Also das neue Auto XY mal fahren, du kannst es ausprobieren und dann fährst du halt für Fotos und dann schreibst du was drüber. Also das ist zum Beispiel diese große Schere, was auch so ein bisschen schwer zu vermitteln ist. Immer heute der, wie heißt er? Jan Gleitzmann?
Jan, genau, der Jan von Autogeil.
Hat heute einen langen Artikel geschrieben und das ist nur der erste Teil irgendwie über wie das so abläuft. Mhm. Ist auch tatsächlich interessant. Habe ich Shownotes? Wenn ich Shownotes habe, mache ich das rein, unten ins Link. Und da sind halt die typischen Sachen, wie früher halt aufsteht, das habe ich jetzt auch festgestellt, als ich meine Steuererklärung wieder gemacht habe, dann muss ich halt immer ausfüllen, wie, wenn ich nicht da bin für die Abwesenheitstage, dann steht dann halt immer 5 Uhr weg, dann 2 Tage später um 23.30 Uhr wieder daheim, so. Mhm. Also das ist halt so bei diesen Flügen dann noch immer. Und dann halt beschreibt er das halt vor Ort, dass du produzierst. Aber für Leute, die das halt wenig machen und einmal machen, ist es halt toll. Ja. Und du findest jederzeit Leute, die das machen. Und diese Sache sehe ich halt immer so ein bisschen als schwierig an, weil, also ich versuche relativ wenig Präsentationen zu machen, weil wenn du dort bist, dann hast du dasselbe Auto zur selben Zeit mit derselben Location, wie es alle haben. Mhm. Und das heißt, das ist halt so für die ganzen Leute, die dieses Präsentationskarussell halt machen, das ist so die Pflicht.
Ja.
Also das ist halt nicht die Kühe. Und die Kühe sind halt tatsächlich dann so eigene Geschichten. Also jetzt, was weiß ich, mit dem bescheuerten Smart auf der Nordschleife habe ich das Bild von ihr gesehen, sowas zum Beispiel. Das ist halt eine Geschichte, die ist ganz sicher nicht jetzt von allen anderen gleichzeitig drin. Und das ist halt so, richtig, ja. So ein bisschen die Abwägung, die halt jeder so für sich trifft. Wie viel Pflicht möchte ich dann machen und wie viel Kühe kann ich machen?
Ja.
Und
Also bei mir ist das tatsächlich auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also das sind jetzt so verschiedene Sachen, die mir echt da zu dem Thema auch im Kopf rumschwirren. Also auf der einen Seite ist ja auch dieses Einladungsgeschäft, also dieses Vor-Ort-Sein bei den Fahrveranstaltungen, sowas, wie du ja gesagt hast, da findet sich halt immer jemand, weil es ist eben was Besonderes. Ich glaube, ich persönlich für mich bin jetzt eigentlich auch schon über diesen Punkt hinweg, wo ich sage, yeah, fett, geht wieder nach Malle oder boah, krass, hier schön nach Portugal.
Ja, aber schon, wenn es halt ein Auto ist, wo dich wirklich interessiert, denkst du, ja,
genau,
ja
cool, richtig.
Dieses Auto.
Genau, da geht es mir dann tatsächlich wirklich um das Modell. Auf der anderen Seite kommt dann aber auch dazu, wenn man auch nach einer gewissen Zeit das Ganze dann eben natürlich auch deutlich professioneller sieht. Bei mir bin ich jetzt auch an dem Punkt, wo ich mir auch da wirklich Gedanken mache, das Ganze ja auch aus einer professionellen Warte wirklich heranzutreten und das aufzuziehen oder voranzutreiben auf einer professionellen Ebene, wo man dann aber auch sagt, also ich bin jetzt keine Autobild oder sowas, also ich habe keine 5 Millionen Leser oder weiß der Geier, ich habe deren Zahlen nicht im Kopf, interessieren mich eigentlich auch nicht.
Autobild, das sind 300.000.
Ja.
Shownotes. Nicht existenten Shownotes.
Genau, ja, richtig. Und das bedeutet für mich allerdings halt auch Modelle, die irgendwie tendenziell interessant sein können für mich. Für mich bedeutet in dem Fall auch für meinen Leser und Google-Besucher, weil das ist immerhin auch eine der größten Traffic-Quellen eben, von denen wir online auch leben müssen. Bedeutet halt eben mit meiner Reichweite, die eben nicht gegen die ganzen A-Medien anstinken kann, dass ich halt im Zweifel zwar auch erst ein halbes, dreiviertel Jahr nach der Präsentation überhaupt das Modell fahren kann und darüber schreiben kann. Dann ist natürlich der ganze Suchansturm erstmal, der ist dann halt schon verpufft und ist es schon gut, wenn man den halt mitnehmen kann. Also aus der Sicht gesehen ist es dann halt schon irgendwie ganz sinnvoll, irgendwie bei den Fahrveranstaltungen auch dabei zu sein oder das machen zu können. Also jetzt aktuell Audi TT, das hat mir durchaus was gebracht, dass ich da halt jetzt direkt mitberichten konnte. Hm. Weil es auf der einen Seite halt ein bisschen Suchtraffic gebracht hat, auf der anderen Seite halt auch Stammleser sich sehr darüber gefreut haben, weil ich halt eben auch eine recht eigene Meinung zu dem Auto vertreten habe. Und das hat halt
Scheiß Friseurkarre.
So habe ich es nicht gesagt, aber also, ja, es gab halt so verschiedene Sachen, die mich einfach geärgert haben oder gestört haben. Also, dass man so ein TTS, mit dem man da so als den Sportwagen vor dem Herrn verkauft, dass der dann keine vernünftige Bremsanlage hat, die auch 3 Runden auf einer Rennstrecke mitmacht.
War das der mit diesen Mini-Bremsscheiben?
Ja, genau, richtig, ja.
Krass, ja.
Also, ich meine, das ist, also gefahren bin ich den auf Ascari und das ist eine Rennstrecke, auf der man quasi keinen nennenswerten Bremsverschleiß hat, aber an 2 Punkten punktuell und hart bremsen muss. Das heißt also, das, was eigentlich jetzt nicht die krasseste Belastung für eine Bremsscheibe ist, das ist ja eher gefährlich, wenn du wirklich die ganze Zeit die Bremse lang schleifen lassen musst und immer wieder so.
Warst du schon mal in Monte Blanco?
Nee.
Das ist eine Rennstrecke, die hat eine lange Stadt Ziel und dann bremst du ziemlich stark ab. Mhm. Und dann kommst du in so ein Geschlängel rein, wo es wenig Kühlwind gibt. Mhm. Das heißt, du baust einmal viel Hitze auf und diese Hitze geht ein bisschen zurück und du legst dann immer noch so ein bisschen was drauf in dem folgenden Dings. Und das heißt, dort werden die Bremsen extrem heiß.
Okay.
Also da habe ich wirklich auch schon so die Buell damals war so, dass die Bremse so heiß geworden ist, dass die angefangen hat zu schlagen. Das Gebremse ist so gemacht und du musstest das so abstellen. Und auf anderen, wo halt danach irgendwie gut Wind hinkommt, ist so eine kurze, knackige Bremsung. Das ist auch in den Alpen, wenn du bergab fährst. Kurze, knackige Bremsung genau. Und danach kannst du wieder abkühlen. Macht eigentlich dann weniger aus. Entschuldigung, richtig, ich habe dich unterbrochen.
Ja, genau, richtig.
Technischer Quatsch.
Genau. Und da hat der TT ja nämlich eben dann auch mit der Bremse relativ schnell versagt. Also der ist dann auch ganz hart am Qualm gewesen, hat in allen Farben des Regenbogens geschieden, die Bremsscheibe. Also ging halt gar nicht. Dann auf der anderen Seite. Da haben sie schon auf exakt der gleichen Plattform, auf dem MQB-Kram, haben sie dann schon eine richtige vollvariable 100% sperrende Vorderachse, wie im Golf R beispielsweise, im GTI beispielsweise, wenn man den als Performance-Pack holt. Und auf der anderen Seite im TTS haben sie halt nichts. Stattdessen darf das ESP die ganze Zeit da die Bremsen noch wundscheuern, indem es halt versucht, so zu tun, als wäre es eine Sperre. Und,
das ist ja voll die gute Idee. Also ja, genau. Jetzt für die, die das Auto nicht gesehen haben, die Bremsscheibe ist so klein, dass das wie so ein Schmuckding wirkt. Die ist ungefähr so groß wie in einem Twingo und sieht halt an den Breitreifen und fette Felge und so. Und da ist diese Mini-Bremse da drin. Also es ist tatsächlich schon optisch sehr gering dimensioniert. Und wenn das ESP halt eingreift, dann bremst das halt. Wir haben ja eine Maschine, die irgendwas tut. Dann bremst es halt das... das Rad ist schlupfgrün, aber die Bremse noch heißer.
Genau, richtig, ja. So, und das ist dann halt ein bisschen suboptimal. Und dann spricht man die Leute, die da aus der Technik sind, dann darauf an und fragt, was soll denn das? Und dann sagen die, ja, das ist halt eine Abwägung bezüglich erwarteter Kundenkreis und Einsatzzweck von dem Auto und alles.
Friseur.
Genau, so unterm Strich sagt man dann halt eben, naja, unser TTS, der halt der Sportwagen vor dem Herrn ist, ist eigentlich nicht so richtig der Sportwagen, das überlassen wir lieber so einem GTI.
Ja. Der GTI hat irgendwie die dreifache Bremsscheibenfläche oder
so. Ja, also überhaupt der neue GTI, ich mag das Auto nicht. Ich würde mir den nie kaufen, ich finde das langweilig.
Ich finde es auch langweilig, aber es fährt gut.
Ja, genau, er fährt gut. Also gerade der neue als Performance, er fährt halt richtig gut.
Ja. Also diese Vorderachse ist echt erstaunlich.
Ja, die ist schon extrem geil. Und naja, und genau, richtig. Und die Meinung, das ist halt so eine Meinung, über die liest man halt nichts. Stattdessen liest du halt meistens eben das. Design-Ikone, bla bla bla, wo das Auto einfach nur durch das Herausschreien des Marketings zur Design-Ikone erhoben wird. Und das wird halt dann eifrig nachgeschrieben.
Ja, aber hast du nicht das Gefühl, das habe ich auch festgestellt, nämlich ich habe mich immer gewundert, warum in Autofahrberichten, im Gegensatz zu Motorradfahrberichten, ganz, ganz wenig oder oft gar keine Fahreindrücke drinstehen.
Ja.
Also, weiß er jetzt irgendwie ein Polo, da ist ja gar nicht wichtig, irgendwie, wie der irgendwie da auf der Nordschleife fährt, aber da ist halt wichtig, irgendwie, wenn ich einkaufen fahre, wie komfortabel rollt er ab und so. Und sowas steht fast überhaupt nicht drin. Und der Björn, der Herr Habecker, hat dann gesagt, das interessiert die Leute auch nicht. Und das habe ich dann halt tatsächlich mal geguckt, wie diese Artikel halt klicken, wo das nicht drin steht. Und es ist tatsächlich so, es ist nicht richtig wahrnehmbar irgendwie, dass das weniger klickt. Also die Leute interessieren sich bei Autos. Also beim Betreuen ist es natürlich total wichtig, wie sich das anfühlt.
Ja, genau, richtig. Ja.
Aber beim Auto ist es nicht wichtig. Und ich war zum Beispiel komplett enttäuscht, als ich das erste Mal einen neuen Golf gefahren habe. Ich habe einen Mietwagen irgendwo in Spanien genommen, einen Golf. Da dachte ich mir, oh, die Leute machen so viel Gewese und Volkswagen fährt so viel besser als ein französischer Frontantrieb. Steige ich ein und denke mir, was ist das? Das ist wie... Hier, wie Jeremy Clarkson gesagt, das ist wie Drowning in Wallpaper Pests. Das ist so dröge, dass du echt denkst, gleich erstickst. Und ich finde das Design von VW schön. Das altert gut und es ist relativ schlicht. Das gefällt mir. Aber es ist halt irgendwie, es rollt halt irgendwie.
Ja.
Also es ist nicht, es ist völlig unauffällig im Fahren auf eine negative Art.
Mhm.
Und dann glaube ich halt wirklich, dass das nicht so richtig interessiert.
Ja, es ist, also die Masse erreicht man mit so einem Zeugs halt eher nicht, wenn man sagt, der geht um die Ecke, den kannst du rumwerfen und sonst was alles. Aber genau der Punkt, den du da halt ansprichst, das ist halt eigentlich genau der Punkt, der mich dazu bewegt hat, über Autos zu schreiben. Weil ich das halt gerne mache und ich auch gerne Fahreindrücke lese und ich Autos auch gerne ein bisschen, also ich huden gern rum, wie man so schön sagt. So. Ja. Und deswegen habe ich halt angefangen, auch über Autos zu schreiben und das...
Ja, kriegst du dann das entsprechende Feedback auch? Weil also ich merke halt, wenn ich halt den Martin unterstütze auf Heise Autos oder die Motorredaktion auf der Welt, dass die Leute, wenn sie es dann kriegen, nehmen sie es auch an. Aber es ist ihnen nicht so wichtig, aber sie nehmen es auch an. Und dann vermute ich immer, die Leute, die dann schreiben... und sich freuen, das sind dann halt wahrscheinlich halt Leute, die sich selber dann dafür interessieren. Also bei, was weiß ich, einem kleinen Stadtauto zum Beispiel irgendwie, dass es halt in der Stadt gut rollt und bei einem irgendwie, was weiß ich, GTI halt tatsächlich, wie fühlt sich denn das an beim Fahren?
Ja.
Langweilig, aber sehr gut.
Also das
ist mir auch erstmal hinkriegen.
Das Feedback kriege ich schon. Also gerade eben, wie gesagt, jetzt bei dem Beispiel mit dem TTS. Da war auf jeden Fall auch einiges dann an Feedback eben genau zu dem Thema da, wo die Leute gesagt haben, hey cool, schön da mal wirklich zu lesen, wie das Auto denn so fährt, weil bisher konnte man es nicht so richtig lesen.
Ja.
Aber man muss sich auch nichts vormachen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie die populärste Art und Weise, irgendwie eine große Leserschaft zu erreichen.
Nee, aber das glaube ich, ist der größte Fehler, den man machen kann, wenn man sagt, ich gucke, mit was könnte ich jetzt populär werden und groß werden.
Mhm.
Ich glaube, erstens ist das so dröge wie VW-Fahren. Erstens. Und zweitens ist das, also ich habe schon ganz viele Leute gesehen, die es probiert haben, das ist halt immer scheiße.
Mhm.
Aber so richtig scheiße.
Richtig,
und so richtig gut klappt es auch nie. Ich habe jetzt ein Interview wieder gelesen mit Bimon auf Weiß, also Simon Kretschmer. Lustigerweise habe ich mit ihm eine Zeit lang zusammengearbeitet beim offiziellen PlayStation-Magazin damals, offiziellen PlayStation 2-Magazin.
Oh.
Und der macht jetzt Game One und hat diese Rocket Beans.
Mhm.
Das ist seine Produktionsfirma mehr oder weniger. Und die machen auch YouTube-Videos. Und dann gehen sie jetzt an Interview, die kriegen halt so Tipps, wieso bist du nicht in YouTube-Netzwerken und du musst das und das machen und du musst den einladen und mach doch mal. Und dann hat er halt auf das alles keinen Bock und sagt halt, wir wollen es halt so machen, wie wir es richtig finden. Und wir haben auch keinen Plan B und das funktioniert jetzt halt auch nicht so gut, wie es funktionieren sollte von den Werbeeinnahmen.
Mhm.
Und jetzt probieren sie halt zusätzlich halt so Sponsoring, also direkt Sponsoring von den Lesern zu kriegen, was ich auch richtig finde. Und dann dieses wir machen es halt so, wie wir es gut finden, das zeichnet halt alle richtig guten Sachen aus. Also bei KTM, die Motorräder zum Beispiel, zumindest früher die Motorräder, wo sie immer gesagt haben, wir haben den Kaffeeautomaten, dann treffen sich zwei Gestörte und dann sage ich, weißt du, was man mal machen müsste? Irgendwie ein Einzylinder mit 80 PS und 800 Kubik und so und ein bisschen mehr Schwungmasse. Und dann geht jemand ins Kämmerchen und hämmert das zusammen. Und dann irgendwie ein, zwei Jahre später geht es dann Richtung Produktion. Und da kommen halt wirklich tolle Sachen her. Und bei Game One war es halt genauso, dass die sich damals beworben haben, der Beamer und der Budi, mit einem, wie ist es mit dem Affen?
Ja,
Donkey Kong.
Donkey Kong, ja.
Genau. Eine Beschreibung zu Donkey Kong, wo er das als Liebesgeschichte irgendwie erzählt hat. Und das war einfach gut. Da hast du nicht viel über das Spiel rausgefunden, aber da hast du halt, wenn du halt so ein Spiele-Nerd warst, für die die Show ja ist, dann konntest du halt so irgendwie mitfühlen. Und solche Sachen finde ich auch nicht zu unterschätzen, weil, weißt du, wir haben so viel. Also du kannst ja jeden Autotest in jedem Geschmacks und so in von fünf Meinungen her lesen.
Ja.
Und wir haben so viel von diesem Mainstream heute, der so einfach zugänglich ist. Und ich finde es dann immer gut, wenn die Leute halt den Mut haben, diese Nischen irgendwie halt zu bedienen, auch wenn sie wissen, dass es halt weniger Leute sind. Ja. Also ich würde auch nicht die Fahreindrücke wechseln. Ich bin diese scheiß Pups Twingo gefahren. Und ich fand den total lustig und ich war super enttäuscht. Das hat ein ESP.
Ich hab's gelesen,
ja. Das ist so scheußlich, das lässt dich nichts machen. Der Fotograf hat gesagt, jetzt schlag mal voll ein für das Foto und fahr auf den Parkplatz, ich schlag voll ein. Erster Gang, trete aufs Vollgas und es rollt dann, nee, das macht nicht mal, sondern das rollt so im ersten Gang so ganz langsam rum, weil die Traktionssäule geht aus, dann blinken so die Lampe, die geht danach auch nicht mehr aus, die kriegt sich überhaupt nicht mehr ein, bis du es neu startest. Sehr gut. Und dann rollt es aber ganz langsam rum. Und dann denkst du, eigentlich wäre es so lustig, hier einfach mal so diese 45 Grad oder so, wie die Räder halt gehen, und dann einfach mal voll aufs Gas zu latschen. Geht halt alles nicht. Und dann ist das halt was ich interessant finde. Und dann hat auch ein Leser geschrieben, ja, gibt's gar keine Chance irgendwie. Und dann muss halt sagen, ja, also so Sicherung ziehen kann man immer.
Genau, dann ist halt alles tot. Ja. ABS, ja. Bremskraftverteiler.
Ja. Das sind halt Sachen, die sind tatsächlich interessant. Und dann unterhalte ich mich halt lieber mit solchen Leuten, die halt dann sagen, oh, und jetzt muss der V6 da hinten rein und solche Sachen. Als mit, was weiß ich, wie ist denn das im Vergleich zu meinem UP?
Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du willst. Ne?
Ja, eben. Also ich glaube, dass diese Nische halt dankbar ist für jetzt auch Fastbike, dass du halt irgendwie entsprechenden Leserkontakt auch hast, die mit dir auf deiner Wellenlänge sind, was halt auch ist, wenige. Was ich festgestellt habe, ist, bei allen, bei dieser Blogger-Szene ist, es wird über Reichweite gesprochen als Wort, aber es wird nie konkret gesprochen. Mhm. Und das ist halt tatsächlich anders als bei einer Seite, die jetzt hier so MeToo-Autoseite, ich mache es eine Autoseite, dann musst du halt Werte haben für, die Agentur muss ja wissen, genau, so wie viel sie zu erwarten hat. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hast du Werbung auf deiner Seite zum Beispiel, die du kaufst?
Ich habe vereinzelt verkaufte Plätze, ja.
Und wie läuft das dann? Verkaufst du die direkt? Fragst du dann, willst du einen Werbeplatz haben oder wie läuft das?
Nee, da habe ich ein bisschen das Glück. Also es gibt so ein paar Autoblogger, die sich da mal ein bisschen zusammengetan haben. Das sogenannte Autoblog-Network. Das von dem Moritz Nolte, der auch das Automobilblog.de betreibt. Der hat früher mal bei der Autobild gearbeitet, auch als Vermarkter.
Und, okay. So wie der Ralf Becker.
Genau, richtig. Wie der Ralf von Chromjuwelen. Und der Moritz, der hat dann eben irgendwann mal gesagt, hey, mit den Blogs, da kann man schon, glaube ich, ein bisschen was zusammen machen. Und der kümmert sich da ein bisschen drum, irgendwie Werbekunden irgendwie an Land zu ziehen und da ein bisschen was draus zu machen. Und dadurch kommen dann halt immer mal wieder irgendwelche Sachen zustande. Das sind solche kleinen Rectangle-Banner, also quadratische Banner halt dann irgendwie
ist das, der Sidebar. Ist das, betreibt er einen Werbeserver, den du einbettest?
Genau, ja. Also es geht dann
über Google AdSense. Und dann misst er die Klicks, die von deiner Seite kommen,
genau,
und dann
kriegst du eine Auszahlung. Ja, genau, richtig. So läuft das. Und generell, mit dem Thema Reichweite ist das, das große Problem ist, glaube ich, dass es da nichts Einheitliches gibt, um das auch transparent zu machen. Also ich habe kein Problem damit zu sagen, ich habe keine Reichweiten, die, weiß ich nicht, der Autobild oder so entsprechen. Ich habe bei mir im Schnitt im Monat aktuell zwischen 30.000 und 35.000 Besucher. Das ist jetzt irgendwie im Bereich der Autoblogs. Also
wie viel Klicks generieren die? Die Besucher, hast du das auch gemerkt?
Also 35.000 Klicks meine ich, sorry.
Ach so, genau, okay.
35.000 ja. Klicks, und das sind ungefähr unique um die 24.000, 25.000 Besucher. Okay. Also die Besucher.
Also sie kommen Seite, meistens dann konkret für einen Artikel.
Genau, richtig. Ja. Also im Großteil der Besucher, die kommen tatsächlich halt von Google, die haben irgendwie ein spezielles Kaufinteresse, die interessieren sich da irgendwie für ein Modell, lesen sich den Artikel durch, die Verweildauer ist dann auch ganz brauchbar, die liegt dann auch bei ein paar Minuten und danach sind die aber dann weg. Weil die haben halt genau zu dem Modell gelesen, das sie gerade irgendwie suchen und das war es dann auch. Ja. Es gibt dann auch so eine gewisse Stammleserschaft, die ist dann aber deutlich kleiner. Also Leute, die wirklich regelmäßig kommen, wo ich auch sozusagen die Namen wiedererkenne, wenn die dann auch mal was kommentieren oder so. Da sind dann auch höhere Seitenaufrufe. Aber im Großen und Ganzen hat man halt wirklich so den Google-Besucher. Und klar, dann kann man natürlich auch wieder versuchen, da mehr Page-Impressions draus zu generieren, indem man das aufteilen würde auf mehrere Seiten pro Artikel. Oder Klickstrecken und so ein Krempel, aber eigentlich
ist
mir sowas halt.
Ich frage gar nicht aus Bosheit. Also ja. Danke, dass du ganz normal deine Daten sagst, weil das ist nicht so üblich. Was ich mich gefragt habe, ist, bei den meisten Leuten ist nicht so wie bei dir, sondern bei den meisten Leuten, die so wie du und ich halt das nebenher betreiben, die geben halt keine Zahlenantwort, sondern die sagen, ja, das kann man so nicht sagen. Und du kannst es halt, so wie du es sagst, das ist ja eine eindeutige Aussage. Das heißt ja, jedem ist ja klar, dass du dann zum Beispiel auch auf Facebook, du unterhältst dich recht viel auf Facebook und diskutierst viel mit. Jedem ist ja klar, dass du auch auf Facebook noch eine Zusatzreichweite hast, dass du auf Google Plus unterwegs bist und auf Twitter bist du, glaube ich, auch.
Genau.
Und dass du da zusätzlich bist, dass du, so wie du jetzt gesagt hast, auf YouTube anfängst, das weiß ja jeder, aber diese einzelnen Sachen kann man ja auch dazu packen und die werden halt bei Verlagen auch dazu gepackt in solche Daten und die kann man so als Zahlen einfach sagen, weil es ist halt ein bisschen unfair, finde ich, zu sagen, von den Leuten zu sagen, ich kann dir die Zahlen nicht sagen, ich kann dir nur sagen, es ist gut, wenn du halt auf der Agenturseite dann bist, dann sagst du, es ist ein bisschen unfair, das ist halt das Einzige, was wir haben, das ist wie der NEFZ, natürlich ist er nicht genau, aber wir haben jetzt einmal einen Zyklus, den alle machen müssen und dann haben wir zumindest eine Vergleichbarkeit. Und irgendwo musst du ja anfangen.
Ja.
Und das was glaubst du denn, woher das kommt? Ist es so, dass sie denken, dass sie zu klein sind, oder?
Ja, also ich glaube ja, dass die Leute denken, dass sie zu klein sind, was aber auch durch die Hersteller mit gefördert wird. Also
inwiefern?
Wir müssen uns da regelmäßig halt eben mit solchen Sachen konfrontiert sehen, dass gesagt wird, ja, aber sorry, also hier irgendwie in Deutschland was mit Logs machen, das lohnt sich nicht für uns. Wenn wir jemanden von, weiß ich nicht, autoblogs.com oder sowas einladen, dann haben wir ja ein paar Millionen Klicks. Oder wenn wir jemanden von Jalopnik einladen, dann haben die ja eine Reichweite von ein paar Millionen Hits im Monat. Und das kannst du halt, das ist halt ein Äpfel mit Bier im Vergleich, alleine auch schon wegen der.
Ja, aber passiert es so, weil das ist ja.
Das passiert tatsächlich.
Aber das ist ja, Jalopnik ist halt weltweit und da sind halt die
genau,
großen englischsprachigen Märkte halt
und
drin.
Und das ist halt eben genau das, was ich meine. Irgendwie Äpfel und Birnen und das wird aber nicht wirklich gesehen.
Dann muss halt auch autobild.de mit Jalopnik vergleichen. Dann kacken die auch ab.
Genau, natürlich. Aber das macht man dann wiederum nicht. Also es gibt dann halt. Also, da gibt es tatsächlich bei den Unternehmen immer noch eine relativ starke Trennung zwischen Online und Print. Und dann sagt man, ja, die Zahlen, die kann man ja dann nicht vergleichen, aber unterm Strich wird es irgendwie halt immer so gedreht, wie es vielleicht gerade opportun ist oder ich weiß es nicht. Aber tatsächlich sieht man sich, oder was heißt sieht man sich? Also tatsächlich wird da relativ viel irgendein Vergleich rangenommen, der halt gar keinen Sinn macht. Und sonst ist es dann relativ schwierig, sich dann auf die Reichweite rein und allein zu berufen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ich glaube, die Reichweite ist nicht alles. Wie gesagt, ich habe jetzt mit den 30.000, 35.000 Klicks im Monat, bin ich definitiv in die Spitzenklasse. Ich darf aber trotzdem mit den meisten Händlern, mit den meisten Herstellern zusammenarbeiten. Und
ja, aber weißt du, natürlich ist Reichweite nicht alles, aber die Art, wie du Geschichten machst, wir müssen noch deine Adresse sagen. Sag nochmal deine Adresse.
Passiondriving.de.
Die Art, wie du halt Geschichten machst, ist, die ist ja öffentlich. Also die Zahlen sieht man ja nicht, aber die ist ja öffentlich. Das heißt, jeder kann sich ein Bild machen. Okay, das sind die Art von Geschichten, die halt ist. Es gibt ja zum Beispiel halt auch, also so typische Beispiele sind Playboy oder jetzt bei mir bei den Motorradsachen ist zum Beispiel Mo. Mo hat auch keine hohe Auflage, aber die nehmen überproportional zur Auflage Werbegeld, weil der Ruf halt sehr gut ist. Mhm. Und das ist ja genauso. Also dieses Datum ist für Agenturen ja sowieso öffentlich. Die können ja dann sehen, das ist mein Produkt. Ja. Und dann sehen die halt Passion Driving. Ja, ich gebe dem Sebastian jetzt so, was weiß ich, so einen Rennfahrershow, der soll den mal ausprobieren, als Agentur jetzt so. So und dann gucke ich halt mal, was dabei rumkommt. So, hätte man halt diese Daten des, wie das dort ist, sowieso, das kann man lesen.
Genau.
Und die anderen hat man auf, wenn du so halt gibst.
Genau, richtig, ja. Also und wie gesagt, ich habe da auch keine Probleme mit irgendwie meine Hosen runterzulassen. Und ich glaube, das geht auch ein paar anderen Autobloggern so. Es gab auch irgendwann mal ein bisschen das Bestreben, dass man mal ein gemeinsames System etablieren könnte, das eben diese ganzen Zahlen automatisch aggregiert von eben Google Analytics über die API und Twitter und Facebook, Instagram, den ganzen Krempel eben alles zu aggregieren und damit halt eine Gesamtreichweite rauszugeben, die dann auch automatisiert abgegriffen ist und damit eben keine geschönte Zahl ist, die irgendjemand dann nochmal da aufrechnet. Ist dann nie so ganz dazu gekommen, dass man das wirklich mal macht. Warum? Ist kompliziert. Da sind dann, glaube ich, auch einfach ein bisschen die Interessen oder die Vorstellungen oder das, was man machen möchte, wieder ein bisschen zu eigen. Also da findet man schwer, wieder alle unter einen Hut zu kriegen. Aber unterm Strich ist es halt auch so, dass es halt auch ein paar schwarze Schafe gibt, die halt mit Zahlen hausieren gehen, die fernab von gut und böse sind.
Ja, das ist mein nächster Punkt, weil du gesagt hast, irgendwie, wenn jemand vom Hersteller kommt und sagt, er vergleicht jetzt deine Seite mit Jalopnik. Also wer es nicht kennt, mal jalopnik.com eingeben. Das ist halt eine riesige, schön gemachte, wie ich fand, Autoseite. So in typisch amerikanischen Stil halt dieser erzählende Stil. Und wenn jemand halt irgendwie eine deutsche Seite damit vergleicht, das ist halt, der amerikanische Markt ist viel, viel größer und dazu kommt, dass halt bei Jalopnik der gesamte englischsprachige Raum halt da lesen kann und das zu einem gewissen Teil tatsächlich auch tut.
Noch dazu kommt auch, glaube ich, ein bisschen, dass auch diese Auto-Enthusiasten, also diese Car-Nerd-Szene, nenne ich es jetzt mal, glaube ich, auch im deutschsprachigen Raum gar nicht so krass ausgeprägt ist in der Form, wie es jetzt im englischsprachigen Raum teilweise
ist. Das würde ich nicht sagen. Das würde ich echt nicht sagen, weil ich habe ich hab vor einiger Zeit den Justin Lin interviewt, der hier die Fast and Furious Filme da gemacht hat und jetzt aufgehört hat. Den siebten Teil macht, glaube ich, jemand anders. Und der hat halt irgendwie ganz oft auch diese deutsche Car-Nerd-Szene halt kennengelernt und die gibt es immer noch. Mhm. Also das ist, also ich weiß nicht, wo wohnst du?
München.
In der Stadt oder außerhalb?
Am Rande der Stadt.
Speckgürtel.
Speckgürtel, genau.
Ja. Okay, dann, also ich wohne halt auch hier in Stuttgart und da hast du ganz normale Autofahrer, die interessieren sich nicht für Subaru, Turbo, Boxermotoren. Aber wenn du halt ins Ländliche gehst und wenn ich halt so Überland fahre mit dem Motorrad, sehe ich das oft, dann findest du immer noch die Leute, die haben ein Polo, sind 19 und haben einen Aufkleber drauf, Waffenschmiede, Wolfsburg und so. Und dann alles gemacht an dem Auto, außer dem Motor, der hat immer noch 60 PS.
Genau.
Also Radsturz, dass alles kaputt geht und so. Und diese Szene gibt es auch heute noch tatsächlich.
Die gibt es definitiv, ja.
Und die lieben auch das Auto und das ist halt ihr Haupthobby. Also das würde ich gar nicht so unterschätzen im Vergleich auch zu England, weil in England zum Beispiel ist, wenn man anguckt, wie viele Leute in England Autozeitschriften lesen und wie viele Leute in Deutschland Autozeitschriften lesen, das ist halt, sind in Deutschland tatsächlich viel mehr, auch prozentual gesehen.
Das ist richtig, ja. Aber es ist, glaube ich, auch eine komplett andere Rezeption eigentlich.
In England gibt es halt, diese hier Octane und Top Gear und Evo, genau, also die, wo es um Fahrspaß geht. Und dann gibt es auch noch, aber dann gibt es auch noch so Wodcar. Wodcar ist,
wer genau, das auch richtig, so das ist quasi so klassisch Automotor und Sport.
Ja. Und aber generell bei allen ist es halt so, dass du prozentual wirklich weniger Leser hast. Also es gibt viel mehr Leute, die einfach das Auto nehmen, was am günstigsten ist im Firmenleasing. Und obwohl in Deutschland Firmenleasing noch viel krasser ist als in England, ist das bei uns halt nicht so. Mhm. Also ist das dann auch schon so, will ich einen Audi A6 leasen oder vielleicht doch lieber den BMW oder so. Mhm. Also interessiert die Leute dann tatsächlich. Also ich würde es wirklich nicht so unterschätzen im deutschen Raum. Deshalb wundert mich das auch. Und worauf ich raus wollte, ist mich wieder abgeschweift. Worauf ich raus wollte ist, was ich das Gefühl habe, ist, dass viele von den Herstellern, es ist deutlich besser geworden, aber haben einfach keine Ahnung von irgendwie von diesen neuen Medien.
Ja.
Und ich habe das gemerkt, da hat mich jemand gefragt, 2010 war das, und er hatte irgendwie eine neue irgendwie Seite entdeckt, die mit ihm gesprochen hat und ihre Zahlen offengelegt, was sie machen und so. Und er fand es total krass und hat halt mit ihr gesprochen, so krass und so, und diese neuen Sachen, und wie ist das denn und wie ist das bei dir, hat er auch nach meinen Zahlen gefragt. Und da habe ich gemerkt, dass der wirklich das jetzt gerade zum ersten Mal erlebt und dass er damit komplett verwundbar ist. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, lass dich nicht verarschen, auf keinen Fall. Und habe ihm halt diese typischen Sachen gesagt, die man, weißt du, so ungefilterte Serverlogs.
Ja.
Weißt du, wo alle Bots und Agenten mit drauf sind, die kannst du ja einfach als Klicks angeben,
genau.
wenn du bösartig bist.
Okay, ja, klar.
Also diese Sachen, das kannst du angeben. Du kannst ja sagen, das sind meine originalen Serverlogs und einfach diese Zahl angeben. Und die ist ja, also zu dem Zeitpunkt war das bei mir so, dass der Faktor Serverlogs zu lesen war der Faktor 10.
Das könnte gut sein, ja.
Also das ist halt einfach manchmal so. Das kommt auch immer auf die Zeiten an, was so gerade raus. Aber das ist einfach völlig, die Zahl ist irrelevant eigentlich. Und dieses Gefühl habe ich bei den Autoleuten auch oft gehabt. Vor allem bei den ersten Schritten, wie die halt auf diese Blogger-Szene zugegangen sind. Was sind da deine Erfahrungen? Also aus der Anfangszeit, als die angefangen
haben. Ja. Ja, definitiv auch das Verständnis fehlt da in ganz vieler Hinsicht. Also jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt in Bezug auf die Zahlen, also dass sie sich da so es ist schwierig jetzt eigentlich zu sagen, weil unterm Strich ist es, was ich vorhin auch meinte, es gibt halt leider auch schwarze Schafe und irgendwie wird das aber auch von den Herstellern gar nicht weiter wahrgenommen. Also,
ja, was bedeutet ein schwarzes Schaf?
Ja, also beispielsweise eine Seite, wo unter Autobloggern eigentlich relativ klar ist, dass die Zahlen bei weitem nicht hinkommen, wo dann halt in irgendwelchen Flyern vom Vermarkter 200.000, 300.000 Views im Monat angegeben werden.
Also der einfach lügt.
Richtig, genau. Einfach irgendwie komplett erfundene Zahlen. Oder aus dem Stand heraus irgendwelche, weiß der Geil, was für große Zahlen auf der Seite auch präsentiert, für um da Vermarkter irgendwie anzulocken oder irgendwelche Agenturen oder sonst irgendwas. Und offensichtlich funktioniert das aber halt trotzdem. Also vielleicht sagen die Hersteller zu leicht, glaube ich, naja, wir können es ja nicht überprüfen. Keine Ahnung. Vielleicht sagen sie auch einfach, interessiert mich nicht. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
Ja, wenn zu mir jemand kommt und sagt, das ist meine Zahl, dann untersteht nicht dabei, wie die gemessen ist, weil die unterschiedlichen Messsysteme, ich weiß nicht, was verwendest du?
Google Analytics.
Ja, nennen wir es einfach mal einen Industriestandard, weil das sehr viele verwenden.
Richtig,
ja. Und da hast du eine gute Vergleichbarkeit.
Ja.
Und dann würde ich zum Beispiel jetzt in einem Beispiel, ich werde die Agentur, welche nachfragen, du hast diese Zahl genannt, bitte nenn mir deine Google Analytics Zahlen.
Ja.
Und jetzt kommst du an den Punkt, jetzt kann er natürlich nochmal lügen, aber wenn er mir eine Google Analytics-Zahl nennt und ich überprüfe von außen, also man kann so ein bisschen so mit dem Hämmerchen von außen so ein paar Stellen hinklopfen, und wenn die krass unrealistisch ist, dann merke ich ja, dass er lügt.
Genau.
Als Agentur. Und dann würde mir halt komplett fehlen, eins, was ganz wichtig ist in jedem Geschäftsverkehr, nämlich das Vertrauensverhältnis. Würde ich sagen, weiß ich, das ist keine Geschäftsbeziehung, so können wir nicht arbeiten. Das ist ja nicht irgendwie, es geht ja nicht irgendwie darum, dass ich, was weiß ich, dass ich in deinen Geldbeutel schauen will oder auf dein Bankkonto, sondern das ist halt eine Zahl, die für unsere Geschäftsbeziehungen halt von Relevanz ist.
Genau.
Genauso wie umgekehrt in einer Agentur, was weiß ich, du fährst den neuen Porsche und dann kostet es, dich jetzt einmal durchzuschleusen oder den Lügner, keine Ahnung, wer es ist oder wie viele es sind, durchzuschleusen, kostet den Betrag X und es sind halt ein paar tausend Euro
pro
Person.
Ja.
Das ist ja auch ein Betrag, der relativ gut ausrechnen ist, und lass es dann 3.000 Euro sein. Und dann muss halt für die Agentur, die ja den Hersteller vertritt, muss halt in etwa so ein Effekt rausfallen, der dieses Geld wert ist.
Genau.
Ja. Und diese Sachen, das sind natürlich immer, die ganze Sache muss über den Daumen peilen, aber das ist halt das Geschäft und das macht es halt für keinen einfacher, wenn du so bist. Und das ist die Stelle, wo ich dann nicht verstehe, um so einen Effekt zu haben, dass du sagst, schwarze Schafe, das ist ja schon mal die Mehrzahl.
Ja.
Also wenn es mehrere gibt, die so sind, dass es das gibt, ist halt, das zeigt ja für mich, dass es jetzt immer noch den Leuten schwerfällt, sowas richtig zu bewerten.
Richtig, ja. Weil ich glaube, das Problem ist halt auch, dass es eben von außen, wie du gesagt hast, es gibt so ganz, ganz wenige Sachen, wo man ein bisschen abklopfen kann und so ein ganz, ganz grobes Gefühl dafür kriegen kann, was denn irgendwie dahinter steckt. Aber es gibt halt nichts unbedingt, was wirklich verlässlich ist. Weil nehmen wir jetzt mal das Beispiel.
Aber jetzt lass mich ganz kurz unterbrechen. Mhm. Wenn du sagst, dass dem seine Zahlen, die er da veröffentlicht, da steht wahrscheinlich nichts dabei, da steht da wahrscheinlich einfach nur diese Zahl dabei. Mhm. Oder wie ist es? Steht da nichts dabei? Oder?
Ich überlege gerade, schon eine Weile her, dass ich diese Flyer gesehen habe. Aber ich glaube, da steht nichts weiter dabei.
Wahrscheinlich steht einfach nur Reichweite dabei.
Genau,
das sind meine Klicks, das sind die Uniques und so weiter. Und du sagst und kannst bewerten, das ist nicht realistisch. Mhm. Wenn du das kannst, dann muss es die Agentur halt eigentlich auch können.
Genau, ich glaube, da kommt halt auch dazu, dass jemand wie ich würde es jetzt mal sagen, sozusagen Szenekenner ist. Also man hat ja die Autoblogger-Szene auf dem Schirm, man weiß, wann ein Blog gestartet ist. Man kann aus eigener Erfahrung her einschätzen, wie das so mit Interaktionsraten und so auf den Artikeln ist. Man kann ein bisschen einschätzen, was so ein Artikel im Schnitt denn irgendwie an Likes generiert und all so ein Kram. Und wenn man dann halt auf einer Seite, die vermeintlich das Zehnfache von meinem Traffic haben soll, nicht mal ein Zehntel der Likes ankommen, obwohl der Like-Button genauso sichtbar ist, wie er bei mir auf der Seite ist, dann ist das für mich halt schon mal ein ganz gutes Indiz. Aber ich weiß nicht, ob das, also ich habe das Gefühl, dass da gar nicht mal so richtig Agenturen involviert werden, die da wirklich Ahnung von dem Geschäft haben. Das machen, glaube ich, an der Stelle die Hersteller an vielen Stellen dann komischerweise irgendwie dann trotzdem noch selbst oder gucken halt gar nicht nach.
Ja, das Gefühl habe ich auch oft.
Also, ja. Und dann, ja, das ist halt ein bisschen schwierig und wahrscheinlich auch, weil sie dann teilweise halt gar nicht wissen, wie
man
sie
es halt echt vergleichen. Man müsste echt mal nachgucken, fällt mir jetzt erst gerade ein, müsste echt mal nachgucken, sich mal Gelegenheit abklopfen bei den Herstellern irgendwie, ob die Hersteller, die Leute, die halt irgendwie die Veranstaltung machen, wie firmen die noch bei den IVW-Zahlen sind, weißt du, die Verbreitung von Printzahlen.
Ja.
Also echt mal gucken, weil es kann ja sein, dass die Daten von vor 5 oder 10 Jahren im Kopf haben von der Verbreitung von dem Titel.
Ja.
Weil das ist jetzt tatsächlich, also jetzt ein typischer Motorradtitel zum Beispiel, also Mo ist jetzt für dieses Quartal mit monatlich 27.000 PS sind, glaube ich, bisschen über 30.000 und so. Und das waren ja alles mal irgendwie viel, viel mehr. Mhm. Also als ich angefangen habe bei Mode, so 2006, noch nicht so lange her, da war PS halt über 60.000, glaube ich. Also auf jeden Fall ist jetzt egal, wie viel es wirklich konkret war, aber es war halt viel, viel mehr. Und das wäre mal interessant abzuklopfen, wie das Gefühl ist bei Print, weil Print, wie du sagst, wird immer noch stark positiv bewertet, dass Leute sagen, sie möchten ins Print. Mhm. Selbst wenn, also ich habe einen Fall gehabt, da gab es ein Printobjekt, wo das relevant war und ein Online-Objekt. Da habe ich gesagt, aber sie haben irgendwie, okay, so, wir können es auch für Print machen. Also, prinzipiell könnte man das schon machen, habe ich ihm gesagt, aber ich sehe nicht ganz warum, weil wir haben irgendwie 100-fach mehr Leserschaft in Online. Also das Print ist halt nur klein in dem Fall.
Ja.
Und er wollte trotzdem irgendwie Print haben.
Hm. Ja, es ist, hat immer noch einen gewissen Status einfach auch, glaube ich. Zumindest in den Köpfen.
Ich merke mir das mal jetzt mental. Mal abklopfen, was sie denken, wie viel EVW verkauft wird. Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es ja mit den Reichweitenzahlen, also das ist ja jetzt kein reines Online-Problem im Grunde genommen. Also,
nee, das ist kein, deshalb sage ich ja.
Also EVW-Printreichweite ist ja auch so eine Geschichte, wie viele Leute jetzt, also und das ist ja auch das, wo wir Autoblogger häufig, also in der Anfangsphase, wo man wirklich die ersten Gespräche immer mit den Herstellern hatte und alles, wo wir ja sogar tatsächlich gesagt haben oder argumentiert haben, wir können euch ja sogar noch verlässlichere Zahlen darüber liefern, ob überhaupt sich jemand für den Artikel über euer Modell interessiert, als es der Print kann.
Das stimmt, ist natürlich
ein Punkt, also wenn die Zeitung, also von den 30.000 gedruckten Ausgaben, dann liegen irgendwie 2.000 bei irgendwelchen Ärzten im Wartezimmer rum. Und dann sind nochmal irgendwelche anderen Sachen, die dann in der Tageszeitung gedruckt werden.
IVW misst ja gesamte Hefte.
Genau.
Das heißt, es gibt in jedem Heft ja halt Artikel, die aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil das Layout nicht auffällig ist, oder die komplett untergehen.
Genau, richtig, ja. Das klassische Beispiel sind die Dinger, die in den Tageszeitungen drinstehen, so die Vorstellungen von Fahrveranstaltungen, also die Modellvorstellungen, die dann in den Tageszeitungen dann irgendwo kurz vorm Anzeigenteil oder sonst was so ein 2 Zentimeter einnehmen. Ob das jetzt wirklich so viele Leute lesen, weiß ich nicht.
Ja, genau. Und du kannst es halt nicht messen.
Wir können halt tatsächlich pro Artikel belegen, wer oder wie viel das gelesen wurde. Was halt auch nochmal ein Vorteil ist, aber das geht dann auch noch weiter mit den Reichweiten, ja auch bei solchen Sachen, also auch wieder online dann. Beispielsweise mit der Autobild, die dann halt so ein Vertical aufzieht und dann da ganz viele andere Online-Autoseiten irgendwie damit einbezogen werden und plötzlich ist jeder Klick auf irgendeine Seite in diesem Netzwerk auch als IVW gewerteter Klick auf Autobild und dann hat die Autobild IVW wieder natürlich halt.
Aber da ist in der IVW, also zumindest war es bei anderen Sachen so, um das bei Autobild müsste ich nochmal gucken, ist, dass du eine Titelwertung und eine Netzwerkwertung kriegst.
Okay.
Also gesondert. Mhm. Es ist halt die Frage wahrscheinlich, wie man sich anmeldet. Aber da ist halt auch was. Wenn ich jetzt Werbekunde bin und ich gehe zu Autobild, dann kann ich mir ein Angebot machen für Vertical und irgendwo, mir doch egal. Oder ich kann sagen, ich möchte auf autobild.de sein.
Richtig, ja.
Und dann gibt es halt dann unterschiedliche Preise, auf jeden Fall. Ohne es zu wissen, kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, es gibt unterschiedliche Preise dafür.
Ziemlich sicher.
Und zweitens, damit ich diesen Preis verlangen kann und damit ich wissen kann, ob ich das haben will, muss es dazu auch Zahlen geben. Richtig, und deshalb glaube ich schon, dass die gesondert gemessen haben. Auch das muss ich nochmal nachgucken.
Ja. Aber da geht es natürlich jetzt vor allem auch in erster Linie, also wenn man über die Zahlen sprechen, ja ums Geld verdienen halt auch. Wie gesagt, der andere Aspekt ist halt eben einfach diese Zusammenarbeit mit den Herstellern, die dann aus einer gewissen Unwissenheit heraus oftmals beim Thema Reichweite komplett aus dem Zusammenhang gerissen wird. Also das halt von dem Geld abhängen, also Geld verdienen und Werbeplätze vermarkten und den ganzen Krempel mal abgesehen. Ich glaube, bei den Herstellern ist das Wissen oder Verstehen dieser Zahlen noch sehr, sehr viel weniger ausgeprägt.
Hm. Wie ist es? Du hast gesagt, du hast jetzt mal ein Jahr irgendwie fast alles von deinem Urlaub drauf verwendet, zu gucken, wie denn das Leben als quasi Autoberichterstatter so ist. Und du hast auch gesagt, du möchtest das so ein bisschen für dich mal gucken, wie es ist, wenn man es professionalisiert. Mhm. Was ist jetzt dein Eindruck von dieser Art von Arbeit?
Ja. Also sagen wir es mal so, also jetzt so im Fazit, in der Retrospektive über das Jahr betrachtet, kann ich auf jeden Fall sagen, es hat mich weitergebracht. Also es hat auf jeden Fall geholfen. Und das war das, ich habe so vorher die These für mich aufgestellt, wenn ich da auch mehr mache und mehr Zeit investiere, dann wird sich das am Ende auch dadurch bemerkbar machen, dass die Reichweite ansteigt, dass ich sich neue Türen bei Herstellern öffnen, wo ich noch keine Türen offen hatte, also wo ich noch keinen Fuß in der Türe hatte und all solche Sachen. Sprich, es wird mich in Hinsicht auf den Blog weiterbringen. Und die These, die kann ich jetzt für mich zumindest schon mal als bestätigt abhaken. Also das war so ein bisschen das Learning, was ich da jetzt mal rantasten oder ausprobieren wollte, um zu gucken, geht denn da noch mehr oder hänge ich vielleicht thematisch in der Sackgasse, wo es dann, egal was ich mache, eh nicht mehr Leute interessiert, als die, die bisher so oder so schon bei mir auf dem Blog landen. Das war schon mal so der eine Punkt. Der andere Punkt, der dann mit reinspielt in das Thema, wie kann man das denn jetzt irgendwie weiterspinnen und auch was ist so für mich die Erkenntnis aus dem ganzen Thema, ist auf der einen Seite, ich brauche mehr Zeit, wenn ich das Thema in auch dieser Intensität weitertreiben möchte und dann vor allem auch ausbauen möchte. Und auf der anderen Seite kommt dann aber auch dazu zwangsweise, ich muss damit dann auch mehr Geld verdienen können. Weil mit den Werbebuchungen, das ist sehr phasenhaft, also das ist nichts Konstantes oder regelmäßig derzeit noch. Das reicht auf jeden Fall, damit man auch schon irgendwie das Equipment dadurch kaufen kann und Serverkosten auf jeden Fall gedeckelt kriegt und all solche Sachen, aber es ist halt keine konstante Einnahmen, die da irgendwie in irgendeiner Form entstehen. Und wenn ich natürlich noch mehr Arbeitszeit investieren wollen würde oder das überhaupt irgendwie anders auf die Beine stellen wollen würde, müsste das halt auch auf irgendeine Art und Weise halt sichergestellt sein.
Aber wenn jetzt konkret zur Frage, wie dir der Job gefällt, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre ein Verlag, würde sagen, du machst es jetzt und das ist jetzt dein Job, du bist jetzt Redakteur und Chefredakteur und Herausgeber dieses Dings und ich bin der Verlag und ich bezahle dich jetzt ein Jahr lang und wir gucken mal, ob man damit Geld verdienen kann, ich als Verlag und du als Redakteur. Und würde ich so bezahlen, ist das was du als Job machen wollen würdest auf Dauer?
Ja. Also okay. Gute Frage, genau. Also es kommt, das war natürlich halt auch der andere Punkt, den ich rausfinden wollte. Und das hat sich für mich halt auch gezeigt, ja, das ist schon, das möchte ich schon gerne machen, aber da möchte ich halt auch so ein bisschen selber Regie führen können bei der ganzen Geschichte. Weil ich glaube, ich würde das wäre jetzt nichts für mich, das so als 9-to-5-Job zu machen. Also
aber dein Job.
Ja, genau, also mit einer gewissen Einschränkung halt. Also ich glaube, der Unterschied für mich wäre einfach vor allem auch der, das Thema ist für mich aus einer Leidenschaft herausgewachsen. Und genau diese Leidenschaft, die kann ich halt auch jetzt immer noch damit vertiefen und verfolgen. Wenn ich jetzt dann aber sozusagen gezwungen bin, auch über allerlei Sachen schreiben zu müssen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock hätte, dann glaube ich, würde das Thema nicht für mich funktionieren. Dann hätte ich auch nicht so viel.
Ja, in der Praxis kann ich dir sagen, weil ich ja irgendwie mit Job mein Geld verdiene. In der Praxis ist es gar nicht so, dass du musst dir nicht über Sachen schreiben, die du nicht möchtest. Also ja. Es gibt schon mal, dass jemand dir halt was anbietet und du denkst, das ist jetzt ein super spannendes Thema, aber es ist gut bezahlt, mache ich jetzt genau vielleicht. Ja. Aber ich sage wirklich auch öfter so solche Sachen ab und mache halt interessantere auch für weniger Geld. Sondern dass ich habe hauptsächlich deshalb gefragt, weil was halt ist und was halt, es gibt ja solche Fälle, die ich beschrieben habe, das habe ich mir nicht ausgedacht, dass jemand sowas macht. Ist gar nicht so die Vorgabe, du musst jetzt das und das schreiben, sondern die Vorgabe, du musst halt eine gewisse Schlagzahl haben.
Richtig, ja.
Und das heißt, du hättest dann halt jetzt irgendwie eine Woche und in dieser Woche müssen halt Hausnummer in den Raum schmissen, 10 Artikel online gehen. Das wäre halt dein Job. Genau. Und wenn jetzt halt in der Woche über längere Zeit 5 Artikel nur online gehen, dann würde ich dich halt irgendwann anrufen und sagen, Sebastian, nicht, irgendwie, das war nicht irgendwie, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Also so kann es mit der Schlagzeile nicht laufen. Also das ist das, die Form von Stress, die du dann halt zu erwarten hättest. Also genau. Du könntest dir deine Themen natürlich weiterhin selber aussuchen. Das ist interessant und das mache ich und das und das und das. Aber die Schlagzeile wäre halt da. Und dann musst du. Genau, so wie du jetzt halt auf Arbeit antanzen musst. Du kannst nicht sagen, morgen habe ich keinen Bock auf Bosch.
Genau,
ja. Können mich alle mal, sondern wird halt angetanzt.
Genau, ja. Nee, also das ist klar, das steht natürlich außer Frage. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, das konnte ich in diesem Jahr nicht erfahren. Weil
ja.
Da, klar, kann ich einfach wenig drüber sagen. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ich ja dieses Jahr auch oft Phasen hatte, wo ich einfach sehr wenig geschrieben habe, was nicht unbedingt daran lag, dass ich dann keine Lust hatte oder so, sondern tatsächlich dann einfach daran lag, dass das ganze Verhältnis aus Zeit mit dem Arbeitsverhältnis und sowas und Schreiben sich halt gar nicht ausgegangen ist. Und wenn man dann irgendwie dann abends da sitzt und dann eben auch noch nach der eigentlichen Arbeitszeit dann auch noch mal weiterarbeitet und dann auch noch irgendwie einen Artikel dann eintüten will, dann geht sich das halt nicht so richtig aus. Wenn man auf der anderen Seite sich deutlich mehr eben auf das Thema konzentrieren kann, würde ich jetzt mal für mich glauben oder behaupten, würde das besser funktionieren, aber ich weiß es natürlich nicht.
Also ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, es ist, ich glaube schon, dass es dir Spaß machen würde. Also ich glaube schon, dass du das bräuchtest, was du gesagt hast, dass du die Themen aussuchen kannst. Hm. Aber dann halt irgendwie, dass du halt so eine Baseline leisten musst, das ist dann halt, glaube ich, das ist halt in jeder Arbeit so.
Ja,
muss genau, halt auch, muss auch eine gewisse Anzahl von Stunden, muss halt auch, ich weiß nicht, codest du noch oder machst du Projektarbeit hauptsächlich?
Also momentan ist es jetzt, also ich code auch noch, aber jetzt im aktuellen Projekt nicht.
Hm. Ich würde nochmal gerne kurz zurück zur Finanzierung. Also deine Finanzierung von deinem Blog und meine Finanzierung ist, muss man halt sagen, ist hauptsächlich über die Haupterwerbsarbeit. Mhm. Und welche Finanzierung gibt es denn noch? Es gibt Werbung. Mhm. Wenn, dazu muss es halt genug Drehzahl haben. Da fällt mir der Pallenberg ein. Mhm. Mit, wie heißt die Seite nochmal? Mobile Geeks?
Mobile Geeks, genau.
Danach wird es schon schwierig für mich. Ja. Wen gibt es noch? Es wird schwierig auch für dich, ich sehe es. Also das ist selten, dass es halt so viel Drehzahl gibt, dass so gut mit Werbung verkaufen sind. Und auch er hat letztens, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, hat einen sehr wütenden Rant gemacht über, dass er jetzt irgendwie, was wollte er, Bannerwerbung rausschmeißen oder so. Mhm. Und zwar, weil die Leute, die halt auf seine Seite kommen, das sind halt Leute, die mit einer sehr hohen Prozentzahl Werbeblocker verwenden.
Richtig, genau.
Das ist, verstehe ich auch, weil die Haupteinfallquelle von Trojanern und Viren ist mittlerweile über diese scheiß ungepflegten Werbeserver auf den unteren Rängen.
Genau, richtig, ja. Insbesondere hier Flash-Werbung und so ein Kram. Ja,
dann also ich kann den Leuten auch nicht mehr empfehlen. Ich habe bei mir mittlerweile Skript und Flash komplett abgestellt, weil es so schlimm geworden ist. Und ich kann den Leuten auch gar nicht mehr sagen, ja, schalt's doch an und für die Seite und so. Also so Whitelisting machen sie ja noch. Also ich verstehe die Leute auch aus Sicherheitsgründen. Da sind aber die Werberschuld, ja. die wenn du halt irgendwie nicht richtig kuratierst und den Dreck halt so verkaufst. Und dann steigt halt um und sagt auf dieses Sponsoring-Modell. Mhm. Dieses Sponsoring-Modell gibt es halt, da gibt es mehrere Blogs, die ich kenne. Das ist halt dann so wie, also ich mache eine Geschichte und dann irgendein Reifenhersteller, wo der Ralf da in Amerika war. Mhm, und genau. dann ist halt der Reifenhersteller besucht und so und man macht gemeinsam mit dem eine Geschichte. Das bezeichne ich als Sponsoring-Modell. Das Problem dabei ist, wenn du halt zusammen mit jemandem eine Geschichte machst, der dich auch noch bezahlt, dann musst du halt zusammen mit dem auch die Geschichte entwickeln.
Richtig.
Das heißt, du kannst nicht sagen, ich verbrenne jetzt irgendwie einen Satz von deinen Reifen, weil die schön rauchen. Nee, das ist nicht das Bild, das wir an unsere Kunden vermitteln wollen. Ja. Dann stehst du halt da und musst halt sagen, ja okay, dann geht es halt nicht. Dann musst du halt was anderes überlegen. Was gibt es nach dem Sponsoring noch? Ah ja, was es als Einnahmequelle gibt, sind Advertorials, die ich für die Pest halte.
Die ich zugegebenerweise aber auch bei mir mache.
Wie sieht es aus dann?
Sind unterschiedlich. Also es gibt Advertorials. Teilweise sind es Sachen, wo ein Hersteller einfach, die haben gerade irgendein Video in die sozialen Netzwerke gebracht und möchten das verbreitet sehen sozusagen. Und dann schreibt man da ein bisschen was über das Video und
versucht den Leser dazu. Wie sieht es denn aus auf deiner Seite?
Sieht aus wie ein Artikel, ist aber markiert. Also ich habe
da steht Advertorial.
Genau, ich habe in der Headline habe ich Anzeige stehen, also auch damit es auch ein Begriff ist, den auch
Ja, das finde ich gut.
Nicht Online-Marketing-affine Menschen verstehen. Bei Advertorial, da könnte mein Vater nichts mit anfangen. Da wüsste er ja nicht, dass das jetzt ein bezahlter Werbebeitrag ist. Ja. Das heißt, also ich schreibe bei den Artikeln dann in die Headline und dann auch direkt in die erste Zeile nochmal Anzeige rein.
Okay.
Dass die Leute verstehen, dafür werde ich jetzt bezahlt. Und das ist, ja, ich mache dann...
Ja, da bist ja schon irgendwie quasi weiter als, was heißt weiter, irgendwie vernünftiger als die meisten. Weil das ist jetzt echt so eine Pest. Ich sage deshalb Pest, weil hast du es auf Spiegel und so gesehen und Fokus und überall. Das ist halt völlig ausgerufen und dann sagen sie immer, ja, wir machen das so, das ist klar gekennzeichnet. Und du denkst halt, nichts ist bei euch klar gekennzeichnet. Mhm. Da schreibt der Pressesprecher von, was weiß ich, Germanwings eure Artikel. Und es ist nichts gekennzeichnet und wir machen ein Porträt von Germanwings.
Richtig,
so.
Ja.
Also das ist ganz krass. Hast du das gesehen von John Oliver von Last Week Tonight, wo er über Advertorials spricht? Schau es dir mal an, ist echt gut. Überhaupt, Last Week Tonight kennst du?
Nee.
Das ist eine Show, wo John Oliver, so ein Amerikaner, der irgendwie sich ein Thema vornimmt, das schwierig ist und wichtig und es aber trotzdem unterhaltsam präsentiert. Das heißt, er erreicht Themen an den Mainstream ran, wie Drohnenbombardierung von Unschuldigen, hier Advertorial-Missbrauch und hier Übersetzer, die im Irak geholfen haben, dass die Asyl bekommen in den USA, dass das nicht sein kann, dass nur 2 oder 3 es geschafft haben und es gibt so viele, die warten und so. Also wirklich schwierig, hier macht ihn total unterhaltsam, bringt sich ist echt ein guter Mann und der hat auch dieses Thema genommen und sehr unterhaltsam aufbereitet. Können sich eigentlich alle mal angucken.
Ja, also ich glaube, also warum das so ein Learning bei mir war, dass ich irgendwann auch, also ich bei den ersten Advertorials hatte ich bei mir auch tatsächlich einfach nur Advertorial geschrieben. Hab dann irgendwann aber auch so ein bisschen das Learning gehabt, weil ich muss ja sagen, ich bin beim Thema Medien, hatte ich vorher keine Berührungspunkte, also wie das ganze Mediengeschäft so läuft, also auch mit eben Vermarktung und dem ganzen Krempel. Hab früher aber auch meine Autozeitung gelesen. Sportauto war für mich immer die Bibel sozusagen. Lese ich auch heute noch regelmäßig. Immer noch abonniert und als ich da jetzt dann so ein paar Monate auch in dem ganzen Geblogge dann mal ein bisschen drin war und dann auch verstanden habe, dass es ja sowas gibt, so bezahlte Beiträge, ist mir überhaupt erstmal aufgefallen, dass es halt so im Print dann eben auch ganz viel so ein Kram gibt, der dann heißt das halt Sonderteil oder irgendwie Sonderthema oder keine Ahnung, was nicht alles. Und dann
ja, das gibt es im Print genauso.
Genau, und dann sind dann halt 6 Seiten damit zugepflastert, wie denn, also schön vorne angeteasert unter dem Motto Fahrwerk optimieren. Und dann ist das halt ein 6 Seiten langer bebilderter Werbebeitrag für H&R zum Beispiel. Und bevor ich wusste, wie das Geschäft läuft, war mir nie klar, dass das wirklich bezahlte Werbung ist. Dann haben wir gedacht, na gut, die sind da halt mal auf dem Werksbesuch gewesen. Aber dass dafür Geld geflossen ist, war das, mir so vorher als Leser
da halt, nicht bewusst. Das ist halt, weißt du, die Leute mit den Advertorials sagen halt immer, ja, wenn man das richtig macht, dann ist das alles nicht schlimm. Aber der Punkt ist halt, wenn du das Advertorial richtig machst, so wie es gedacht ist, dann machst du es halt so, dass du möglichst unterm Radar einfliegst. Und das heißt, wenn du es richtig machst, dann verarschst du die Leute halt. Also richtig machen ist verarschen. Und das ist halt
genau, und das unfair. Das möchte ich halt nicht. Also ich schreibe auch, also wenn ich dann so ein Video vorstelle, dann sage ich halt, ah ja, da gibt es dies und das und jenes in dem Video zu sehen. Ich fange jetzt nicht an, das Video irgendwie über den Himmel hoch zu loben, sondern versuche dann trotzdem natürlich die Sachen da draus zu picken, wo ich sage, hey, das fand ich jetzt wirklich cool an dem Video, darüber schreibe ich. Aber, oder anderes Beispiel, aktuell läuft bei mir und auch auf ein paar anderen Blogs eine Advertorial-Kampagne zum Audi TT, zum neuen. Da habe ich erstmal so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil die Buchung zeitlich genau in den Zeitraum fiel, wo ich auch meinen Fahrbericht zum TT geschrieben habe. Wo mir natürlich klar war, wenn ich da jetzt, je nachdem, was man da schreibt, dann darf man sich natürlich gleich anhören, bezahlter Beitrag und sowas alles. Ne? Hier, da hast du hier deine Werbebeiträge über den TT und dann schreibst du hier der Fahrbericht, das passt doch nicht zusammen. Aber die Leser haben halt dann trotzdem auch gemerkt, dass die Meinung, die ich dann selber im Artikel geschrieben habe, eben halt trotzdem meine Meinung ist und auf der anderen Seite in dem Advertorial, dass ich da nicht versuche, eine Meinung zu schreiben, sondern dass ich halt das Bedürfnis des Kunden sozusagen erfülle, indem ich halt seine Highlights irgendwie vom Auto
vorstelle. Wie ist das denn dann bei den AdWords Trolls? Bezahlen die dann nach Durchklickrate oder was?
Nee, das ist meistens dann Fixbetrag.
Okay.
Also dann, genau, und dann Bannerbuchungen, also es bei mir eigentlich, wie gesagt, sehr wenig gibt. Höchstens mal so ein Quadrat irgendwie in der Sidebar, dass wir dann je nachdem per Klick oder Tausender Kontaktpreis bezahlt. Aber auch da, wie du vorhin gesagt hast, hat die Anzahl Leute, die einen Adblocker benutzen, ist halt so hoch. Das ist halt ein nettes Gimmick, das man dann irgendwie mal noch mitnimmt sozusagen. Aber es ist jetzt kein richtiges Geld, das man damit verdienen kann. Und auch auf der anderen Seite, auch von anderen Bloggern weiß ich halt auch, die deutlich mehr Traffic haben. Also sehr viel mehr Traffic, teilweise zehnfacher auch von meinem Traffic. Was bei denen halt so über Standard-AdSense-Werbung rumkommt, das ist halt...
Ja, kannst
da,
du voll vergessen.
Da kann man seinen Server mit bezahlen im Monat.
Ja, und das kannst du voll vergessen. Dann. Ich hab auch am Anfang hab ich Google AdSense-Werbung drauf gehabt. Hab irgendwie mal geguckt und habe auch geguckt, okay, wie ist denn jetzt, also das war ganz am Anfang, wie ist denn jetzt, wenn ich halt jetzt zehnfache Besucherzahlen habe, habe ich so mal kurz durchgerechnet und wieder runtergenommen.
Ja,
genau. Das ist auch komplett, wenn Leute mich jetzt fragen, ich kann nicht eine Anzeige haben, dann sage ich nein, biete ich nicht an. Gibt's nicht. Es ist, weil der Aufwand, den das halt ist mit Anzeigen verwalten und machen, der steht halt in keinem Verhältnis zum Ertrag. Und das Schlimmste sind ja immer, die kriegt wahrscheinlich jeder diese CEO-Bazillen, ja, die dann kommen, wir haben jemanden, der Ihnen einen Artikel schreibt.
Ich hab gerade genau in diesem Moment hier so eine Mail offen auf dem Handy, also wo ich gerade eben wieder sowas gekriegt habe. Und zwar...
Ich habe vor zwei Tagen oder so habe ich in der Mittagspause bin ich weggegangen. Es waren drei verschiedene auf einmal.
Ja, da, genau,
auf einmal, richtig. Wo ich dachte, die sind jetzt alle drei gleichzeitig auf die Idee gekommen, auf die Blöde.
Bei meiner Suche nach seriösen Seiten aus dem Bereich Auto und Motor bin ich auf passiondriving.de gestoßen. Also kam auch schon vor, dass da einfach noch der Platzhalter drin stand oder eine andere Seite, wo sie es halt gerade hergepastet haben.
Schön, auch schön,
ja. Ich betreue reine von Kunden, die sehr an Artikelplatzierung auf Seiten aus diesem Bereich interessiert sind. Ist es möglich, bei Ihnen Artikel, die von Ihnen erstellt werden, inklusive Link natürlich, weil darum geht es ja um nichts anderes, zu buchen, falls ja, zu welchen Konditionen? Und ja, das ist, kommt halt jeden Tag irgendwie gefühlt so ein Spam rein.
Was gut ist, ist mittlerweile erwarten sie keine Antworten mehr, weil ihnen fast keiner wahrscheinlich antwortet. Am Anfang haben die dann immer noch nachgehakt und so.
Ja, stimmt.
Aber, und wollen sie jetzt und so und dann irgendwie nach drei Mails dann irgendwann, nope, und dann hört es auf, aber das... Aber das bringt ja auch kein Geld. Die bieten immer so also wer es nicht kennt, die bieten halt so 100 Euro, 150, die bieten halt so populäres Beträge, es lohnt sich überhaupt
nicht. Ja, richtig, ja.
Also du verkaufst quasi die Seele deiner Seite, weil die wird dadurch scheiße. Und die sagen so, genau, wir schreiben tolle Texte, aber die schreiben natürlich nur Scheißtexte. Einer habe ich mal geantwortet, ich habe Fremdtexte auf meiner Seite, einen vom Helmut Wicht und einen vom Ralf Steinert und einen vom Jack Barrett. Auf diesem Niveau nehme ich jederzeit gerne Fremdtexte an. Da muss ich auch kein Geld dafür sehen. Und wenn Sie einen Text in dieser Qualität liefern, können Sie jederzeit zu mir kommen. Das habe ich einmal gesagt zu einer.
Und was kam?
Keine Antwort.
Ja, überraschend.
Also das ist halt eine Pest, da verdient man auch kein Geld. Was mein persönliches Steckenpferd ist, wo der Björn sagt, ich habe mich mit Björn letztens zugehalten. Wer ihn nicht kennt, auch ein Autoblogger. meinautoblog.de, genau. Mit durchgebindestrich. Mhm. Der zweifelt da stark dran, dass es gehen kann. Ich habe irgendwie mehr Hoffnung als er, weil ich in den USA sehe, wo die Entwicklung immer so ein paar Jahre vor uns ist. Dass halt mehrere Seiten das so haben, dass die das schaffen, von ihren Lesern getragen zu werden. Und das interessanterweise sind nämlich dann Seiten, die in der Nische sind, wo die Leser wissen, wenn es diese Seite nicht gibt, dann gibt es die halt nicht mehr.
Dann kann
mehr.
Ich das nicht lesen.
Dann gibt es nicht irgendwie eine Alternative, wo ich genau dasselbe kriegen kann. Ja. Weißt du, Fahrberichte ohne Fahreindrücke.
Genau.
So, ich will gar nicht mal sagen Autobild, weil ich finde, die Autobild macht ihren Job relativ gut. Mache ich mir jetzt keine Freunde, aber viele von der Autobild machen ihren Job, finde ich, sehr gut. Man stellt sich irgendeine scheiß Autoseite vor. Wenn die jetzt halt zumacht, dann gehen wir halt zur nächsten scheiß Autoseite.
Genau.
Weil die sind ja alle auf der Präsentation und dann lese ich es halt da, wie schlecht das Plastik im Innenraum ist oder so. Und Wenn aber jetzt bei dir zum Beispiel, wo ich zum Beispiel, ich bin noch nie mit dir gefahren, aber man hat mir gesagt, dass du ein Raser bist und das ist für mich positiv. Jetzt weißt du, der tritt halt gerne aufs Gas.
Ja, genau.
Und dann will ich halt lesen, wie es halt ist für jemanden, der gerne aufs Gas tritt. Und dann gibt es das nicht mehr, dann gibt es halt schon mal viel weniger Alternativen. Und dann auch noch, was halt jetzt ganz konkret auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil wir beide Hirnis sind, ich muss das leider so sagen, ist halt, dass du dich halt wirklich für Technik interessierst und zwar auch für Digitaltechnik, die für viele Leute schwierig ist, weil man die Funktionsweise halt nicht so sieht. Mhm. Eine Spieluhr kann man halt aufmachen und sich einbilden, man verstünde sie. Und wenn du halt eine Motorbox aufmachst, dann siehst du halt nicht viel.
Richtig, ja.
Und das ist für viele halt dann deutlich schwieriger. Und dann muss man sich halt schon sehr dafür interessieren, beziehungsweise so einen Schwellenwert von Grundbildung in dem Bereich muss man halt mitbringen. Und den hat man halt oder hat man nicht. Mhm. Also ich habe halt, ich weiß nicht, was hast du gelernt?
Fachinformatiker.
Ich hab damals, als es das noch gab, nach der Schule DV-Kaufmann gelernt, wo du Kaufmann lernst und Kaufmann, Datenbanken und Programmierung.
Das heißt
in C und lustigerweise in Cobol noch, weil es damals in den 70ern die Top-Sprache war, um Banksoftware zu programmieren.
Ist auch heute noch.
Ja, für ABAP 4 halt. Für
ja,
okay. SAP und so.
Stimmt, ja.
Und das ist halt dann auch, diese Leute gibt es ja auch, die halt selber sich so Infotainment-Systeme ins Auto bauen und dann gucken, okay, wo kriege ich denn jetzt die Fahrzeugdaten her und wie kann ich die schön auf dem Bildschirm
richtig
anzeigen? Diese Szene gibt es halt und wenn ihr zum Beispiel halt, jetzt nehmen wir doch nochmal das Beispiel dem Björn, wenn ihr jetzt halt bei dir jetzt, du würdest jetzt halt so einen Technikartikel schreiben, der für diese Zielgruppe interessant wäre, irgendwie über, was weiß ich, Ich zeig dir, wie du halt am besten irgendwie die Daten auf dein Smartphone kriegst. Ich zeig dir, wie das mit Tor geht, welchen
Adapter, OBD-Adapter du
genau,
brauchst.
Genau, wie funktioniert Bluetooth, gell?
Ja, genau.
Du brauchst und dann bei Apple, da muss ja, glaube ich, einen mit WLAN haben und so ein Quatsch. Mhm,
richtig.
So einen teuren. Und erklärst das halt einmal so, dann wüsste ich halt zum Beispiel, wenn du jetzt aufhörst damit, dann kann ich nicht zum Björn gehen, weil der Björn kann das nicht. Björn hat andere
Sachen,
Interessen.
Gut kann, sehr gut kann.
Und, aber das ist halt nicht seins. Also ich könnte nichts tun, Björn. Ich könnte jetzt halt, das, was der Björn dann typischerweise macht, finde ich halt auch nicht bei dir.
Mhm, genau.
Und wenn es mir halt dann wichtig wäre, ich möchte solche Artikel, ich möchte in meinem Auto basteln, ich möchte hier alles auslesen und dann in Talk gibt es auch diesen Eco-Driving mit dem Baum da, mit dem Bescheuerten. Und ich möchte das alles nachrüsten in meinem alten Auto auch. Dann habe ich halt auch ein Interesse, dass es das gibt. Und das ist in Amerika mit The Dish zum Beispiel. Das ist so ein konservativer, aber schwuler Schreiber, der so ganz meinungsstark dann so neokonservativ, das heißt konservativ, aber nicht dumm, ist ja auch nicht so häufig, da schreibt. Und der hat so die Seite sehr politisch halt jetzt aufgesetzt auf Leserfinanzierung und das läuft irgendwie sehr gut. Und das ist so meine Hoffnung für die Zukunft, wobei meine eigenen Versuche sind ein Jahr überfällig in diesem Bereich.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie du, glaube ich, im Weihnachten letztes Jahr sowas mal.
Ja, ich wollte letztes Jahr im November wollte ich anfangen mit meinem Kirschenkisten-Bezahlsystem, das ich mir da ausgedacht hatte. Und ich hab bis jetzt noch trotz auf den Knien rumrutschen und betteln noch keinen Programmierer gefunden, der es macht. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir echt denke, ich setze mich jetzt selber wieder hin und arbeite mich wieder ein in PHP, weil also länger als ein Jahr kann es auch nicht dauern.
Nee.
Und das ist, was mich noch interessieren würde und das sind dann schon, glaube ich, alle.
Ja, wobei
aber
Varianten. Ich glaube, da ist aber auch ein bisschen. Also, ich stelle mir das in Deutschland tatsächlich schwierig vor, weil, warum? Ich glaube, es wird sehr schwierig, da überhaupt an so eine gewisse kritische Masse ranzukommen.
Ist richtig.
Wir haben in Deutschland so oder so, würde ich jetzt mal sagen, in diesem Bereich, also jetzt bleibe ich mal bei den Autoschreibern, also Autoblogger und sowas, leben wir, wie gesagt, sehr stark von dem Google-Traffic und Stammleserschaft haben wir eigentlich kaum. Also,
Ja, das ist für so ein Modell schlecht, das
genau, und
stimmt.
das ist für so ein Modell schlecht. Ich glaube, ich habe im Verhältnis zur Größe bei mir vielleicht eine überproportional große Stammleserschaft. Also die ist auch jetzt nicht riesig, das klingt jetzt mehr als es ist. Aber es sind halt eben ein paar Leute, die wirklich auch mit diesem gleichen Enthusiasmus dabei sind und die dann auch teilweise anfangen, über Fahrwerke und sowas zu diskutieren und wie sie mit irgendwelchen Kisten auf dem Trackday waren, um mal zu gucken, wie das fährt und dann festgestellt haben, das ist ja total blöd oder total gut und sonst was. Im Großen und Ganzen haben wir aber, glaube ich, relativ wenige Leser, die man vergleichen könnte mit dem Abonnenten der klassischen Printzeitschrift, der eben jeden Monat oder jeden Tag oder jede Woche oder so das Ding auf den Tisch kriegt. Was aber, glaube ich, auch ein
Warum ist
bisschen
das
mit
denn
dem,
so?
ich glaube, dass das Nutzungsverhalten oder das gesamte Internetverhalten ist in Deutschland einfach tatsächlich ein bisschen anderes. Also gerade,
Nur
wir
ganz
sehen es
kurz,
ja auch am
bevor ich.
Beispiel
Ja.
Feedreader, die sind ja auch irgendwie in Deutschland bei weitem nicht so verbreitet, wie es halt in den USA ist. So unter Informatikern und Nerds und so, klar, kein Thema. Aber mein Vater oder meine Eltern sind sehr aktiv im Internet tatsächlich. Also die haben Facebook und die haben zu Hause auch ihre PS3 stehen und die streamen Videos und keine Ahnung, was nicht alles. Aber jetzt kommt jemand mit einem Feedreader. Der weiß nicht mal, dass es Feeds gibt auf einer Webseite.
Ja,
Also.
ich habe jetzt, weil er kaputt wurde, den Sony-Fan, ich habe mir einen Fernseher geleistet, den Sony-Fernseher rausgeschaut, da hatte der Sony-Fernseher einen Feedreader, wo du deine Feeds auf den Fernseher ziehen sollst, aber der war sowieso recht fortschrittlich. Da konntest du auf den Knopf drücken und dann hat er verraten, welches Lied das ist, das gerade gespielt wird in dem
Okay.
Film und so.
Also sprich, ich glaube, der Großteil der deutschen Internetnutzer, die können googeln und die benutzen das auch, aber ein
Ja, aber
aktives
wenn du zum Beispiel sagst,
Konsumverhalten.
wenn du aber sagst, dass die typischen Autoseiten so wenig Stammleserschaft haben, ich möchte noch eine andere Theorie dazu sagen, und zwar, wenn ich halt, und das ist auch analog zu halt wie auch Autobild und diese ganzen kleinen Sachen mal angefangen haben, also Autobild weiß ich gar nicht, wie die angefangen hat, ehrlich gesagt, aber halt irgendwie Autoseiten, ist, dass in der Autobild. Hast du die Motorreview eigentlich mal gelesen? Wie fandst du die?
Ich muss überlegen, ist schon ein bisschen zurück, aber ja,
Also die Motorreview
fand ich sehr cool.
für die sie nicht kennen, das ist ein rein nur Magazinthemen zum Auto. Und ich habe nur die erste Ausgabe gelesen, aber ich fand die toll. Und was ich halt vermisse, wenn ich halt auf so kleine Seiten gehe, ist tatsächlich der Magazinteil. Also es gibt Test, es gibt Meinung, was schon zum Magazin gehört, aber so richtig im Magazinteil sind tolle Interviews, richtig im Magazinteil sind irgendwie Reportagen, richtig im Magazinteil sind dann das gibt es manchmal. Da gibt es so eine Überschneidung zwischen Test und Magazinteil, wenn halt ein Roadtrip ist. Wobei Roadtrip ist halt im Autobereich extrem überstrapaziert als
Inzwischen,
Geschichte.
ja.
Nee, nicht inzwischen, sondern das ist einfach, weil es so naheliegend ist, ist das halt, das war halt immer schon sehr, sehr naheliegend. Und selbst wenn man es halt sehr aufwendig und gut macht, also ich kann mich erinnern an das, was du mit Kann gemacht hast, zusammen.
Jan?
Jan, sorry.
Nur der Vollständigkeit halber.
Der Cannbus. Heißt er eigentlich wirklich Struck oder wie heißt er mit
Genau,
Nachnamen?
Struck, Jan Struck.
Struck. Aber nicht verwandt
Nee,
mit Striezel.
nicht mit dem Striezel verwandt, nee.
Okay.
Nicht, dass ich wüsste.
Das ist halt aufwendig gemacht und ich fand's auch gut von der Präsentation, aber es ist halt so. Ich hätte es mir tatsächlich dann noch magaziniger gewünscht, gar nicht von der Art, wie es umgesetzt ist, sondern von Umsetzung fand ich sehr magazinig, sondern von vorher, von der Planung her. Also nur als Beispiel, wie es jemand macht, den ich sehr schätze, nämlich Tom Ford von Top Gear. Der macht die ganzen richtig tollen Riesengeschichten, die hinten im Heft drin sind. Liest du das Heft manchmal am Flug? Ich auch. Und der hat zum Beispiel, also jetzt nur als Beispiel, Da haben sie den offenen Bentley mit dem V8er gefahren. Und da haben sie eine Geschichte gemacht, wir fahren das Rennen gegen den Zug, der da quer durch die USA fährt.
Ja.
Und dann schlafen wir halt nicht und gucken, ob wir diesen scheiß Zug schlagen können und so. Das ist im Prinzip, ist das ja auch ein Roadtrip, aber er wird halt durch einen auch ganz einfachen und sehr oft strapazierten Mechanismus halt von vornherein anders ausgelegt, dass du sagst, das ist außerdem ein Rennen.
Genau.
Und das ist auch sehr stark strapaziert, aber es ist oft so, dieser geringe Aufwand lohnt sich halt vorher, den noch zu investieren. Und dieses Magazinige, was halt oft ist, das vermisse ich so ein bisschen bei, wenn ich halt generell im Internet lese. In der Motorrevue war dann halt dieser Artikel, wo sie mit dem AMG Shooting Brake, diesem aufgehübschten Mercedes-Kombi da, sind sie halt zum Jagen gefahren. Da haben sie erstens tolle Bilder gemacht und zweitens müssen wir heute überhaupt zum Jagen fahren. Da bist du ja Tiermörder.
Ja,
du erschießt ja Tiere und so. Und dann steht da halt jemand in so Jagdausrüstung. Ich glaube, irgendwo haben sie auch einen toten Fasan oder so hingelegt. Du weißt ja, diese Attitüde von ich mach das jetzt und danach diskutieren.
Genau.
Danach diskutieren wir über den Tiermörder. Und ich nehmen das aber auch in Kauf, dass wir über den Tiermörder diskutieren. Das ist ja, weißt du, man kann ja sowas immer nur im Nachhinein sagen, ob eine Diskussion jetzt wichtig war für die Gesellschaft oder nicht, aber jetzt mal kann man ja diskutieren. Und dann sagt man halt, ich finde es gut, Tiere zu ermorden, macht mir Spaß, sind ja eh nur Tiere. Und der andere sagt, nein, denk doch mal nach, wenn du der Fasan wärst oder so.
Mhm.
Und diese Sachen finde ich halt toll. Oder was auch drin war, wo sie zu dem Designer, zu wem sind sie gefahren? Irgendeinem italienischen Designer. Und dann hat er so nochmal Skizzen gemacht und hat dann draufgeschrieben auf die Skizzen für und den Namen vom Redakteur. Den Namen vom Redakteur habe ich jetzt vergessen. Also das hat irgendwie das Autobild-Team, also irgendwie der Redakteur ist hingegangen. Und es war so ein tolles Personenporträt, Firmenporträt und Reportage, so verrührt mit schönen Bildern, zu so einer ganz, ganz ruhigen Geschichte. Oder ein Porträt von diesem Typen, der diese Werbeplakate früher gemalt hat, der dann überholt worden ist von der Farbfotografie irgendwann und der dann aber irgendwie bis heute diese wunderschönen Bilder malt und das Porträt von seinem Leben und von seinem Werk, wo du halt diese alten Bilder hast, das sind alles so magazinige Themen, die nie die großen Klicker sind online und auch in einem Heft nicht das Heft verkaufen. Aber die werden völlig unterschätzt online, weil sie nicht die Klicker sind, aber die bringen halt einen Titel voran.
Richtig.
Wenn du solche Sachen hast, das sind halt die Sachen, wo halt die Leute sagen, das ist halt das habe ich gelesen und es hat mir so gefallen, dass ich, wenn ich das ab und zu auf dieser Seite kriege, dann schaue ich halt immer mal wieder, ob sowas da ist.
Ja.
Und dann lese ich halt auch die Pflichtsachen, wie, was weiß ich, der neue Golf. Und das eben auch. Und das ist tatsächlich, wo ich glaube, dass
das fehlt.
Dass da noch Potenzial ist, auch für so kleine Seiten.
Ja, also da bin ich voll und ganz bei dir. Also auch mit dem, selbst so ein Roadtrip auch einfach nur durch Zugabe irgendeiner, sei es noch so, sage ich jetzt mal, fadenscheinigen Motivation, zu was anderem zu machen als nur ein Roadtrip. Das war auch so ein Punkt, den Can und ich auch schon für The Plus 2 dieses Jahr besprochen hatten, wo wir nämlich auch gedacht haben, einfach nur von A nach B fahren ist halt auch irgendwie langweilig, weil man will ja auch eine Geschichte erzählen. Man will ja auch irgendwie, warum machst du das jetzt? Also was, ist klar, wir wollen die Autos fahren, aber was kann man denn da noch irgendwie Cooles machen? Und da ist nämlich genau der Punkt, den du auch angesprochen hast. Ich meine, Top Gear macht das ja, wenn auch vielleicht schon ab und zu auch mal wieder ein bisschen überstrapaziert, aber unterm Strich machen sie es ja auch mit dem Fernsehformat halt genauso gut, die machen halt immer wieder einen Roadtrip und stellen den halt unter irgendeinen Stern, unter irgendeine Challenge oder irgendeine Sache, die sie sozusagen erreichen wollen und dadurch wird die ganze Geschichte plötzlich sehenswert, obwohl es das gleiche Schema immer wieder ist.
Ja. Und oft sind halt Sachen da, wo du merkst, sie funktionieren nicht richtig, wo dann James May hat es mir gesagt, wenn sie in diesem wo sie dann nach Bethlehem fahren da, wo er gesagt hat, it was a bit cringe-worthy.
Ja,
so,
genau.
So hat mir selber nicht so gut gefallen. So, weißt, es gibt ja immer Sachen, wo es mal besser und mal schlecht ist, aber so wie du sagst, also es ist halt, es lohnt sich deshalb, weil immer wieder halt Sachen drin sind, wo du denkst, in dem Fall hat es halt richtig gut funktioniert. Also was ich mir tatsächlich immer wieder angucke, weil ich halt selber die scheiß Wohnwagen so bescheuert finde, ist, Tiguan, den ich auch bescheuert finde, und der Mazda, wie heißt er?
Der Mazda CX-6 oder so.
CX-5, genau.
Oder CX-5.
Und dann Wohnwagen hinten dran und dann Vollgas bis hinten alles abreißt. Ja. Und so. Ich lache mich da tot, wenn da das Rad abfällt und so. Ich kann mir das den ganzen Tag, oder auch die, wo sie so Top Gear Goes Camping, bis der Wohnwagen brennt.
Ja.
Und das sind halt so Sachen, wo die das natürlich provozieren, damit was Interessantes passiert.
Mhm, richtig, ja.
Aber du merkst halt, das sind keine teuren Geschichten. Mhm. Für Top Gear. Und das sind für niemanden teure Geschichten, wo du merkst, oft gibt es halt so eine Sache, wo du einen Dreh finden kannst, der günstig ist und der die Geschichte ganz, ganz anders macht.
Genau.
Ja. Und da habe ich auch selber einmal, und da habe ich auch irgendwie dann ein Beispiel an Top Gear genommen, da mussten wir eine Geschichte machen über den Autozug. Den Autozug mit dem Motorrad und dann ein schönes Zielgebiet. Und dann hatten wir halt drei Motorräder und der Guido und der Timo sind halt auf dem Autozug. Und dann bin ich extra da hochgefahren, noch von Stuttgart hoch zum Autozug einsteigen, weil du konntest nur in Düsseldorf einsteigen. Cool. Und dann habe ich sie dort verabschiedet und dann bin ich halt losgefahren und dann halt am Ende vom Autozug irgendwo in Italien. So, und jetzt mal gucken, wer zuerst da ist. Weil ich behaupte, dass mein Motorrad anfahren besser ist, weil dann bin ich nämlich nicht Autobahn-Knallgas, sondern ich sage, ich nehme jetzt die Mittelgebirge mit, also zwischen Mittelgebirge ein Stück Autobahn, dann Mittelgebirge, ne, dann wieder Autobahnstück, dann Mittelgebirge und dann war das echt interessant. Also ich bin dann halt nach 940 Kilometern abends dann durch übernachtet und dann, scheiße, die waren ja die ganze Nacht um 5 aufgestanden. Und dann über den Großglockner gefahren und dann war so ein riesen Schneewall unten und dann da irgendwie mit dem 200 PS ZZR da durchschaufeln. Und das war echt toll. Und dann war ich irgendwie 4 Stunden zu früh dran, weil ich dachte, was der Autozug ist. Und der Timo hat gleichzeitig halt so Bilder aus dem Autozug rausgemacht, wo die halt auf diesen Hinterhöfen der Republik stehen. Mhm. Und dieses ganz langsame und miefige und im Speisewagen, wo halt Leute, die sich jetzt für ihren Urlaub nicht mehr waschen werden, irgendwie dann mit ihnen über ihre Harleys sprechen wollen und so. Und dann inklusive Bilder, wo der Timo und der Guido im Schlafwagen dann waren, wo da halt so nackte Männerbeine siehst, also wie in Shorts da und so. Und das ist echt, weißt du, dieser Kontrast dann auch. Mhm. Das war tatsächlich echt richtig, richtig gute Geschichte letztendlich. Ja. Und die war nett aufwendig und dann hat man halt das Thema Autozug mal auch schön verabschiedet, weil jetzt gibt es das ja nicht mehr.
Richtig, ja.
Und das ist was sich dann wirklich gelohnt hat.
Aber wie gesagt, also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, bei solchen Geschichten gibt es auf jeden Fall auch noch viel Potenzial und da kann man auch mehr machen. Ist dann auch oftmals dann aber trotzdem natürlich auch wieder eine gewisse Geldfrage und so. Also ja. Manche Sachen müssen halt finanziert werden. Auch The Plus 2 hat halt ja auch theoretisch eine ganze Stange Geld gekostet. Weil man hat ja halt auch einige Kosten, was Sprit und alles angeht. Dann sind natürlich auch bei mir, ich habe vor 2 Jahren wollte ich so eine Geschichte machen oder vor 3 Jahren, da war ich relativ früh angefangen gerade erst mit dem Bloggen, halbes Jahr irgendwie fortgeschritten und dann wollte ich da mal eine schöne Geschichte machen über die vergessenen Rennstrecken in Deutschland, weil es halt eben auch solche Sachen gibt, die kein Schwein eigentlich mehr weiß, also beispielsweise in Rüsselsheim gab es die Opel-Rennbahn, die parallel zu einer heute dort verlaufenden Bundesstraße verlief. Und die liegt mitten in einem Waldstück. Und mitten in diesem Waldstück hast du halt auch immer noch die Stallwände stehen.
Wo die Bäume
durchwachsen.
Genau, wo das Gestrüpp schon durchwächst.
Genau, ja, also stimmt. Total abgefahren.
Ja, hast du es gemacht?
Da ist das weltweit erste raketenbetriebene Auto gefahren damals.
Hast du es gemacht, die Geschichte?
Das Problem war, ich habe mich darauf eingelassen, mit einer Agentur das Ganze zu machen, um das halt auch finanziell irgendwie vernünftig stemmen zu können überhaupt. Und dann sind die Vorstellungen von Agentur und mir ziemlich auseinandergegangen. Dann kam die Agentur halt mit einem Auto um die Ecke, mit einem, also Was würde man sinnvollerweise für so eine Geschichte machen? Natürlich ein Auto, das irgendwie einen gewissen Bezug so zu dieser ganzen Historie vielleicht auch hat. Also was eine gewisse, irgendwas, was sportlich ist zumindest mal, wäre irgendwie sinnvoll.
Alter M3.
Vielleicht, also
Alter Opel.
vielleicht,
Oder
genau.
mit
Also,
einem alten Opel auf die alte
oder
Opel-Rennstrecke.
und sei es nur, wenn es auch nicht mal ein deutsches Fabrikat ist, Delta-Integrale oder keine Ahnung was. Irgendwas, was halt aber auch schön ist und nett ist. Und sei es auch ein modernes Auto. Völlig egal, Hauptsache, also die Mindestanforderung wäre ja zumindest mal, es hat einen gewissen Bezug zum Motorsport. In irgendeiner Form. Ja, und die Agentur kam halt, weil sie da einen Deal mit einem anderen Hersteller haben und über den das alles lief und bla bla bla, haben sie dann gesagt, ja, hier, wir machen ein SUV. Na, ich gesagt, ja, was will ich mit dem SUV? Weil wenn ich da ein SUV hinstelle, dann lachen mich meine Leser aus. Was fahre ich mit dem SUV zu den Deutschlands historischen Rennstrecken? So, und das ging dann so ein bisschen hin und her und dann kam halt auch so, ach, stell dich nicht so an, und dann habe ich mich halt nicht so angestellt und gesagt, dann lasse ich es bleiben. Weil unterm Strich bin ich dann die Marke, mit der die Agentur gearbeitet hat und mit der die das zusammen machen wollte. Da wäre ich dann halt als Markenbotschafter rumgerannt mit Jäckchen und allem Möglichen, hätte dafür kein Geld gesehen. Gerade so die Kosten aber bezahlt gekriegt und wäre aber auch dann schon weit von dem weg gewesen, was ich eigentlich hätte machen wollen. Und da habe ich halt gesagt, nö.
Ja.
War damals für mich allerdings halt auch so das erste Mal, dass ich überhaupt in so einer Situation war. Ich glaube, jetzt würde ich da auch anders rangehen. Aber sehe ich, wie gesagt, ganz genauso. Also ich glaube, mit
Das ist,
schönen Geschichten kann man definitiv.
ja, ich glaube halt auch, beziehungsweise was ich erzähle, jetzt wo alle verkaufen schlechter immer, jetzt mit Medienwandel und so, es ist halt viel im Umbruch. Und die ganzen Printläufe verkaufen schlecht und die verlagern ihre Probleme. Und dadurch, dass sie Probleme haben, haben sie Angst. Und Angst macht konservativ. Das heißt, diese schönen Geschichten passieren halt dort auch weniger. Und das finde ich halt zum Beispiel sehr schade. Deshalb habe ich mich auch so über die Motorrevue gefreut, weil, wenn diese Geschichten nicht mehr passieren, dann ist das, wovor die Verlage Angst haben, ja tatsächlich wahr.
Richtig.
Dann braucht es ja wirklich keiner mehr. Weil jetzt zum Beispiel, du kannst auch, jetzt, was weiß ich, es wird die neue E-Klasse vorgestellt. Und dann bist du halt da und dann ist der Kollege von Autobild da. Aber jetzt zum Beispiel, ich würde deine Seite lesen und würde sehen, okay, den interessiert auch, wie es fährt. Dann kann ich das genauso bei dir lesen. Als bei, ich würde den Kollegen von Autobild jetzt auch entsprechend so schätzen, wie ich dich schätze. Dann kann ich das von beiden lesen. Dann brauche ich die Autobild nicht. Also ich brauche das Heft nicht kaufen. Und diese Magazingeschichten, wenn die halt nicht passieren, dann weißt du, dann kannst du tatsächlich ja mit der Autobild direkt konkurrieren im Sinne von diesem konkreten Artikel. Und das kannst du halt zum Beispiel nicht, wenn halt jemand sagt, ich finanziere eine riesengroße Geschichte vor, wir fahren mit einem VW-Pickup durch die Wüsten Afrikas oder so, dann müsstest du halt sagen, so viel Urlaub habe ich nicht und so viel Geld kann ich nicht vorstrecken.
Richtig, ja.
Und das finde ich dann tatsächlich schade, aber das müssen die Verlage dann selber rausfinden. Ich habe jetzt noch eine wichtige Frage, bevor wir mal kurz auf die Uhr gucken. Ist eh schon viel zu lang. Vielleicht mal
Du musst wohl doch schneiden.
Nee, ja, ich werde einen Schnitt machen in der Mitte vielleicht. Irgendwo in der Mitte so einen Schnitt finden und dann zwei Teile draus machen.
Oder so.
Was ich total interessant finde, also ich versuche Autopräsentationen zu vermeiden. Und zwar, weil. Also die Techniker finde ich immer toll zu treffen, die bei Präsentationen sind, aber auf Autopräsentationen sind immer sehr viele seltsame Leute. Ist leider so. Und was ich halt festgestellt habe,
Zum Beispiel solche Autoblogger.
als wir da waren, ja, diese scheußlichen Autoblogger, da war so ein Dicker mit so einem Hemd, also über den, da lästern wir mal, wenn das Mikrofon aus ist. Nee, was soll ich jetzt sagen? Jetzt muss ich an den Dicken mit dem Hemd denken. Scheiße, wo war ich gerade?
Veranstaltung, da
Ah
gibt es
ja,
immer so
nee,
seltsame
nee,
Leute.
was ich bemerkenswert fand, ist jetzt immer noch so, was mich echt gewundert hat, ist so ein Grabenkampf zwischen Redakteuren von einem Verlag und Leuten wie dir, die sagen, ich schreibe das direkt für meine Seite. Es gibt niemanden, der mir reinredet. Ich kann das für mich machen und dafür muss ich die Seite halt auch selber finanzieren. Das hat mich tatsächlich sehr gewundert, wieso es immer noch diese Dings gibt. Wir haben es in der Vor-Dings, das ist so ein bisschen so, dieses Lies nicht beim Autoblogger. Da gibt es immer auch wieder Geschichten dann drin, wo aufgerufen wird dazu, man solle nicht bei denen lesen, weil das wäre alles scheiße.
Die schreiben ja ihre eigene Meinung und nichts Objektives. Und ja.
Ja, das ist ein Punkt, wobei objektiv gibt es eh nicht.
Genau, ja.
Und, aber das andere hier, da hat sich doch die... Wer war denn das? War das nicht sogar die Autobild?
Ja, genau, das war die Autobild.
Der war völlig peinlich in der Autobild, wo es darum ging, irgendwie, dass sie sich gerechtfertigt haben, dass sie irgendwie einen Zollstock mitnehmen würden, weil sie jemand geschrieben hätte, die Grabenkämpfer halt. Egal, völlig hirnrissig. Mhm. Und das wundert mich tatsächlich. Was glaubst du, woher kommt das?
Gute Frage. Also ich bin erst bei der TT-Präsentation. Da saß ich dann nachher oder war ich dann nachher am Flughafen, am Schalter, hatte vor mir noch zwei Kollegen, wo der eine dann den anderen gefragt hat, sag mal, gibt's das bei anderen Herstellern eigentlich auch? Ja, solche Blogger-Events. Also sehr, sehr herablassend gefragt und dann habe ich mich mal als freundlichen Aufklärer gegeben und habe gesagt, ja, die gibt's auch. Also die machen sogar, manche Hersteller machen sogar mit Bloggern reine Blogger-Events und sowas. Ob er denn auch ein Blogger sei, also es ist ja schließlich auch hier heute auf dem Blogger-Termin, aber er war kein Blogger, er war Print, hat sich dann auch ein bisschen angegriffen gefühlt von dieser Frage. Aber warum gibt es das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich für meinen Teil habe eigentlich keinen Grund, damit irgendjemandem im Clinch zu liegen oder sonst irgendwas.
Ich lege dir jetzt mal eine Theorie vor, ja. Und du sagst mir, was du davon hältst. Mhm. Also wirklich, das ist nur eine Theorie, du darfst auch sagen, das ist
völlig absurd.
Das ist völlig absurd, kannst du ja auch sagen. Also meine Theorie ist, weil ich es halt kenne von Redaktionen, wo es halt genauso ist wie bei UN-Bloggern auch, nämlich die in dieses Karussell zu kommen, dass man eingeladen wird, was du ja selber vorgestellt hast, das ist halt ein Aufwand.
Ja.
Und der ist ja für Redaktionen auch da. Das heißt, du machst eine neue Redaktion auf und dann kennt dich niemand, dann kennt niemand deine Zahlen. Es ist jetzt auch heute noch so, es ist heiße Autos halt jetzt aktuell immer so zwischen 6 und 7 Millionen Page Impressions per Monat. Mhm. Öffentlich und IVW gezählt. Und dann gibt es halt aber Leute, die kennen halt dieses Autoportal einfach nicht. Mhm. Und dann schickst du ihm halt, das sind unsere Daten, schaust dir an, ob es sich lohnt. Und auf dieses Karussell zu kommen, ist halt dieser Aufwand. Und dann haben die Leute, und das ist ein bisschen deutsch, die haben sehr viel Angst, da runterzufallen wieder von diesem Karussell und damit die Privilegien zu verlieren. Weil das hat für viele, und vor allem bei Autos, viel mit Privilegien zu tun, dass man dahin darf.
Richtig, ja.
Und vor allem bei Herstellern, die halt wenig einladen, die sehr stark aussortieren und so. Hier, als ein Beispiel fällt mir ein BMW Auto, wo sehr konservativ sind und das Extrembeispiel ist natürlich Ferrari. Mhm. Die laden extrem wenige Leute ein und wenn du einmal irgendwie ein falsches Komma setzt, dann laden sie dich auch nicht mehr ein.
Richtig, ja. Und hat man ja auch vom Chris Harris schon ein bisschen was drüber lesen können.
War das der sich letztens so beschwert hat über Ferrari da?
Ja, auch regelmäßig, also schon mal.
Ja. Also und dann glaube ich einfach, dass die Angst haben um ihre Privilegien. Mhm. Also wenn du bist jetzt 10 Jahre auf Präsentationen gegangen und dann kommen auf einmal neue Leute, die eh schon in einem Bereich sind, wo es eine Konkurrenz in den Medien gibt, nämlich das sind neue Medien, wo du merkst, dass dahin auch, also ins Internet dann Leser abwandern. Mhm. Und das ist was ihnen eh schon den Alltag schwieriger macht. Und dann sind die Leute auch noch da und sie kriegen diese direkte Konkurrenz. Und daher ist meine Vermutung, dass dann halt solche komischen Grabenkämpfe kommen.
Mhm. Ich glaube, das trifft es wahrscheinlich relativ genau auf den Punkt. Also wäre auch meine erste Interpretation. So eine Theorie in die Richtung wahrscheinlich dann auch noch, das sieht man ja dann daran, dass die Autobild überhaupt es für nötig hält, ihre Leser mit so einem Grabenkampfthema zu nerven. Ich glaube, dann kommt halt neben dieser Angst um die Privilegien auch noch dazu, dass man diese Privilegien dann auch noch an Leute verlieren kann, die ja gar nicht das durchmachen mussten, was ich durchmachen musste, sozusagen. Sprich, die sind ja gar nicht zur Journalismusschule gegangen, die haben kein fundiertes Wissen, was Journalismus ist, die haben keinen Maschinenbau studiert, die sind keine Motorentechniker oder irgendwas überhaupt.
Ja, Philipp, was ich glaube, weil das sind ja von den
Auch nur die
Autojournalisten
wenigsten,
die
natürlich,
wenigsten.
ja.
Was bei vielen halt dazu kommt, ist glaube ich, was für viele schwierig ist, dass es halt keine Profis sind. Also Profis im
Genau,
Sinne
ja.
von, wenn er als Redakteur dahin geht, dann verdient er damit sein Geld. Und wenn du dahin gehst und sagst, das ist für meine Seite, das ist für mein Herzthema, aber ich lege Geld drauf, dann ist das halt, glaube ich, für den schwieriger. Weil mit Geld verdienen kann er halt gut messen, wie wichtig das für ihn ist. Aber dieses Abstrakte, dass es dir wichtig ist als Herzthema und ich möchte das machen, weil es mein Leben bereichert, das ist halt von außen nicht einsehbar, wie wichtig das für eine Person ist. Und dann bist du halt einfach nur der Amateur für ihn.
Richtig, ja. Genau. Und ja, ich glaube, das trifft das Thema halt eben sehr gut. Also ich glaube, das ist tatsächlich so der Hauptgrund dafür. Und es ist ja auch, ist ja jetzt nicht so, dass die Hersteller irgendwie auch für die Veranstaltungen das immer größer machen. So, teilweise ist ja der Trend eher rückläufig, also eher in die entgegengesetzte Richtung, sprich, wir laden weniger Leute ein, wir machen weniger große Veranstaltungen und sowas. Und dann ist auch noch so ein Blogger oder sowas dabei, eben so ein Amateur, für den möglicherweise halt dann irgendeine Tageszeitung oder sowas zu Hause geblieben ist. Ist sicherlich irgendwie mit einem Grund dann, ja.
Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage, die sagst, du kannst dir vorstellen, dass du wirklich so als Autoschreiber arbeitest. Würdest du bei der Autobild arbeiten? Redakteur bei der Autobild?
Nee.
Wieso nicht?
Weil ich mir, also es ist eigentlich gar nicht mehr, dass es jetzt die Autobild ist, sondern ich glaube, ich hätte einfach kein Interesse an dem Redaktionsjob.
Ich glaube ich auch nicht. Nein, ich habe ja in der Redaktion gearbeitet. Ich glaube ich auch nicht. Ich bin ganz zufrieden als Freelancer. Sebastian, vielen
Clemens.
Dank für die sehr ausführliche für das sehr ausführliche Gespräch und viel Glück.
Ja, danke schön. Dir auch weiterhin. Und danke für die Einladung und das schöne Gespräch.
Tschüss.
Ciao.